Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Dienstagabend. Gestern haben wir voll zugeschlagen. Der Gerald Gross und ich mit der Inauguration von Präsident Trump. Gar nicht gewusst, dass so viele Menschen sehen wollen, wie der Gerald Gross den Donald Trump beurteilt. Tolle Zuschauerquote, Hut ab, lieber Gerald Gross. Du wirst bald meine Moderationen übernehmen.
Wenn das war doch vielleicht eh keine blöde Idee.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Finde ich großartig.
Ja.
So, er macht sich.
Du besuchst Joe Biden im Pflegeheim, suchst dir das Nachbarbett aus.
Und du besuchst Donald Trump im Irrenhaus.
Und das nächste macht Next Generation.
Okay. Ja. Du Donald Trump im Irrenhaus, ich Biden im Pflegeheim. So gehört es. Also, dann werden wir gleich mit Donald Trump anfangen, wenn der Gerald Gross schon so auf Donald Trump eingestimmt ist. Der war relativ gut informiert, muss ich gestern sagen. Hätte ihm gar nicht zugetraut. So, und jetzt gehen wir ins Eingemachte. Wir reden jetzt als erstes einmal über Donald Trump und seine gestrige Rede. Wow, da hat es ordentlich gedonnert. Dann reden wir über die Oligarchen, die er da alle aufgefädelt hatte, die Tech-Titans. Die waren alle da, bis zum Narisch, bis zur gesamten Google-Führungsspitze. Und dann reden wir über die Frage, ob Kickl eigentlich ein kleiner Trump ist und ob er sich das gestern angeschaut hat und ob wir auch seine Regierungserklärung bekommen werden und ob die Regierungsverhandlungen überhaupt zum Ziel führen werden. Dann reden wir natürlich über Gott Tosco und sein sensationelles Ergebnis im Burgenland, das zwar -3% war, aber ein riesiger Gewinn. Das wird uns der Sebastian Bornminer dann erklären, warum -3% in Wahrheit ein Klump zum Jubeln sind.
Ja. Klopp -4.
Unser Christian Stocker-Bornmähner.
Ja.
So, und dann apropos Stocker, dann reden wir über die ÖVP und über die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen. Und am Schluss wird es dann ganz, ganz spannend. Dann hauen sich die zwei rund um die Wienwahl in die Gosche, wenn ich bitten dürfte. Ja, so, das ist unser Programm für heute. Eine volle Kanne, die da auf Sie loskommt heute. Ein spannendes Duell am Dienstagabend. Und wir fangen mit Gerald Gross, dem Trump-Insider, Trump-Fan und Trump-Verehrer an, der da gestern diese Inauguration genau beobachtet hat und auch die Rede. Es war eine grandiose Rede, muss ich sagen.
Ich glaube, es geht gar nicht um die Rede an sich oder wie er sie gehalten hat. Es geht um den Inhalt. Und Donald Trump hat gestern diese Rede gehalten, die auf den Amtseid gefolgt ist und hat daraufhin mehrere Dekrete unterzeichnet im Oval Office.
100.
Das ist viel spannender. Nämlich er hat das sofort umgesetzt mit den sogenannten Präsidentendekreten, was er im Wahlkampf versprochen hat. Seit gestern sind die USA aus dem Klimaabkommen ausgetreten. Seit gestern sind die USA aus der WHO ausgetreten.
Ja.
Seit gestern erklären die USA, dass es das, was biologische Realität ist, dass es nur mehr Frauen und Männer gibt und alle anderen Erkrankungen dorthin bekommen, wo sie hingehören. Aber zumindest nicht das Gesetz.
Ja, also bitte, wir haben da Medienbehörde.
Ich bin der Meinung, Fasching, Karneval ist lustig, aber Fasching und Karneval hat keine biologische Realität. Seit gestern hat er die Abschiebungen eingeführt, auch das mit Dekret. Seit gestern hat er die Zölle angehoben, um die amerikanische Wirtschaft zu schützen. Auch das entspricht der America First Politik. Er hat 24 Stunden vor der Angelobung die Gaza-Geiseln, zumindest einen Teil davon, befreit. Er hat gestern angekündigt, mit Putin umgehend Kontakt aufzunehmen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Er hat es gestern angekündigt.
Er hat es ausgeklammert,
weil es wird schneller gehen. Es wird schneller gehen, als wir alle glauben. Das waren seine Worte. Und er hat in Wahrheit binnen 100 Tagen oder binnen 24 Stunden 100 Dekreten das geschafft.
Hast du denn seine Unterschrift gesehen?
Wozu Joe Biden,
ich frage mich, wie der das überhaupt geschafft hat, binnen 24 Stunden 100 Mal zu unterschreiben. Weil da dauert ja eine Unterschrift 2 bis 3 Sekunden.
Das ist ein X-Stempel.
Bitte?
Mit Verlaub gesagt, wenn ich mir die 3X von Joe Biden anschaut, die er mit zittriger Hand erledigt hat.
Ja.
Aber es ist total spannend. Zu der Unterschrift von Joe Biden ist auch etwas zu sagen. Und es war sehr spannend, dass Joe Biden wenige Stunden vor seinem Amtsantritt, Fauci, den sogenannten Krisenmanager, seine eigene
und
Familie
auch.
Und alle anderen dort in Wahrheit begnadigt hat und damit indirekt zugegeben haben, sie sind Kriminelle gewesen. Weil nach meinem Rechtsverständnis kannst du nur Menschen begnadigen, wenn sie Kriminelle waren. Und dass er seine eigene Administration, seine Familie und im Übrigen auch die ganzen Corona-Manager der USA begnadigt, bedeutet, dass sie Straftaten begangen haben.
Aber du mir jetzt nicht vom Thema
Nein, nein, das ist schon das Thema. Weißt schon, das tut euch nicht. Ja, ja, das gehört auch zu Donald Trump. Und im Übrigen seinen eigenen Sohn, der ein Kapitalverbrecher war, Drogen, Prostitution und ich weiß nicht was alles, den hat er auch gleich begnadigt. Der sogenannte Demokrat, der Edle, der Feine, der Vornehme, mit erhobenen moralischen Zeigefinger. Und seine ganze Bagage in der Administration auch. So, das ist Faktum. Und Donald Trump ist gestern ins Amt gekommen und hat binnen weniger Stunden begonnen, das aufzuräumen, was ihm an Schutt und Asche
begeistert.
Von Joe Biden hinterlassen wurde. Ich sehe das komplett emotionslos. Ich kommentiere das, was derzeit passiert. Ob es mich gefreut oder nicht, ist mir relativ wurscht. Ist auch irrelevant, im Übrigen auch für die Seher. Ich bin der Meinung, er macht es gut.
Ich muss als emotionsloser Journalist in deine Richtung sagen, die Rede war grandios.
Die Rede war gut.
Da war wirklich alles drinnen, alle Ambitionen,
Ohne Zweifel.
Bis zu, wir hissen die amerikanische Flagge am Mars und wie die dann da aufgesprungen sind.
Mount McKinley hat er angekündigt,
alles,
den Golf von Amerika.
Ja,
gut, das war auch alles dabei.
Hat einen Heiterkeitsanfall bei der Hillary Clinton ausgelöst.
Unter anderem, und Jeff Bezos verlobt.
Aber es war trotzdem
das zugerissen, aber sonst war eigentlich alles in Ordnung bei der.
Aber es war...
Sie haben ja hoffentlich gesehen. Die
es war eine oder? Großartige Rede.
Über das wir heute reden.
Und Ursula Stenzel,
reden wir wieder ungelegte Eier?
Ursula Stenzel, die das mit dir gestern moderiert hat, hat gesagt, ihrer Meinung nach die beste Rede seit John F. Kennedy.
Es war eine hervorragende Rede. Ich möchte es wirklich sagen, aber mir geht es jetzt nicht um die Rede. Wie gesagt, die Rede war das eine, die Angelobung ist das andere. Mir geht es um die ersten Dekrete.
Es war ein großartiger erster.
Wird sich die USA ausrichten. Und ich finde es ja total spannend, dass beispielsweise gestern...
Jetzt ist der nur noch...
Aber ich finde es zum Beispiel total spannend, und das gehört auch zum gestrigen Tag dazu, dass weder Van der Bellen Schallenberg noch alle anderen eingeladen wurden, aber gestern ist zum Beispiel mit Dr. Fürst aus der FPÖ, Stellvertreterin von Kickl, das erste Gespräch mit der neuen Geheimdienstministerin von Donald Trump gegeben hat, und die amerikanischen Geheimdienste, die österreichischen unter Herbert Kickl unterstützen werden. Also auch die Geschichte, die Geheimdienste werden jetzt Österreich schlecht behandelt, ist vom größten Geheimdienst der Welt entkräftet.
Gut, lieber Sebastian, wie hast du das gesehen? Und wie konntest du mich, der ich sage, es war eine großartige Rede, und ihn, der sagt, es war ein fantastischer erster Tag?
Ja, ich glaube, man kann auf der einen Seite anerkennen, dass etwas sprachlich in Ordnung ist und trotzdem die Inhalte kritisieren. Also wenn er eine gute Rede gemacht hat, wenn euch die Tonalität oder die Sprachabfolge gefallen hat, na, dann viel Spaß dabei. Ich habe mir die Inhalte angeschaut. Ich habe mir angeschaut, was er angekündigt hat. Ich habe mir auch angeschaut, was er schon umgesetzt hat. Er hat ja schon über 100 Dekrete in der Zwischenzeit verabschiedet und die haben es in sich. Die sind ja nicht wurscht. Und das finde ich so spannend, wenn man im Bible Belt oder im Rust Belt lebt, dann kann man das wahrscheinlich gut finden. Und ich finde es pfiffig, dass gerade Gerald Gross, der ja von der europäischen...
Der lebt ja im Bible-Belt, nämlich in der Südsteiermark.
Ja, aber ein Pseudo-Bible-Belt. Ja, wenn wir uns anschauen, wer den Donald Trump maßgeblich ins Oval Office gebracht hat, dann waren das die radikale Evangelikalen, und für die ist Homosexualität eine Geisteskrankheit. Also wenn wir darüber reden, nein, die gibt's in den USA. Und die sind ganz, ganz vehemente Leute. Da gibt es auch Leute, die mit der Nazi-Fahne rumfahren, weil es kein Verbotsgesetz gibt.
Ja.
Also wir dürfen eines nicht vergessen. Diese scheinbare Weltoffenheit, die ist dort netter haben. Aber wenn wir uns anschauen, schauen wir uns die Daten an des Donald Trump, reden wir mehr über das, was er macht und nicht über das, was er ankündigt, weil der Ukraine-Krieg ist immer noch da, auch wenn er jetzt schon mehrere Stunden in Oval Office ist. Er hat ja jetzt schon gesagt, er wird doch leider 6 Monate brauchen und nicht nur 24 Stunden. Ich nehme an, genauso wird es dann seine ganze Amtszeit über sein. Er hat ja auch angekündigt, eine Mauer zu bauen, hat nur 140 Kilometer geschafft in 4 Jahren. Also, genau. Aber das, was er gesagt hat, ist, er möchte Ölbohrungen in Alaska wieder zulassen.
Genau.
Das ist eine super Idee. Großartig, rotten wir einfach mal alle Robben aus, zerstören wir doch einfach die natürlichen Lebensräume von extrem vielen geschützten Arten, damit ein bisschen mehr Öl gefördert werden kann. Super Idee. Ausstieg aus der WHO, haben sie gemeint. Tolle Idee. Super, dass die Weltgesundheitsorganisation, die dafür sorgt, dass hunderte Millionen Menschen nicht an schweren Krankheiten erkranken und nicht sterben, zum Beispiel durch die Impfprogramme, die es in Asien, in Afrika und Südamerika gibt, das wird einfach gestrichen. Zum Beispiel die 1500 Täter der Kapitolerstürmung, die haben sie nämlich nicht angesprochen. Sie reden darüber, dass Joe Biden, um seine Familie vor politischer Verfolgung zu schützen, im Vorhinein pardoniert. Sie reden aber nicht darüber, dass Straftäter, die mehrere Menschen am Gewissen haben, die eine Institution der Demokratie gestürmt haben, alle im Bausch und Bogen pardoniert wurden, darunter auch bekannte Neonazis und Rechtsextreme wie die von den Proud Boys. Proud Boys. Dann reden wir über die globale Mindeststeuer, die Donald Trump abgeschafft hat zum Beispiel. Auch das ein Akt, wo man ganz klar sieht, für wen er Politik macht, nämlich nicht für die Ärmsten, nicht für die Hackler, nicht für die Familien, sondern für die Konzerne, die auch alle reihum gestanden sind. Und reden wir vor allem über die angekündigte 25% Besteuerung von Mexiko und Kanada, unter der vor allem europäische Konzerne leiden werden. Weil wenn wir uns zum Beispiel VW anschauen, die Werke, große Werke in Mexiko gebaut haben, oder Zulieferunternehmen, wie zum Beispiel Magna in Kanada,
wenn die versuchen, den auszutricksen, dann...
Es geht nicht um Austricksen, es geht um globalisierte Wirtschaft. Es geht darum, dass auch österreichische
globalisierte
Unternehmen...
Globalisierte Wirtschaft, dass von Mexiko-Autos nach Amerika einschleust.
Entschuldige bitte, dann müsstest du aber jedes einzelne österreichische Unternehmen, das in Ungarn, in der Slowakei, in Italien oder in Tschechien... Na genau, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt ja da Abkommen, NAFTA-Abkommen, schon mal gehört?
Mexiko und die USA sind nicht in der Europäischen Union.
Lieber Herr Groß,
Sie haben kein Wort und haben frei
Person. Jetzt haben Sie es nicht verstanden. Kennen Sie NAFTA? Kennen Sie nicht. Okay. NAFTA ist, was die Wirtschaftsbeziehungen betrifft, genau aus der Intention heraus gebaut worden, damit Kanada, USA und Mexiko leichter in Beziehung treten können. Dass Donald Trump jetzt in seiner isolationistischen Wirtschaftspolitik versucht, Europa zu schaden, auch noch von angeblichen Patrioten wie Ihnen, bejubelt wird, ist das, was ich nicht verstehe.
Trump ist eine Katastrophe,
Man kann Donald Trump gut finden, wenn man ein zurückgebliebener Hillbilly im Rust Belt ist und glaubt, dass Homosexuelle geisteskrank sind. Dann kann man Donald Trump gut finden. Dann kann man auch gut finden, wenn der Elon Musk einen Hitlergruß macht. Kann man alles gut finden. Aber wenn man ein aufrechter Österreicher ist, in einer Import- und in einer Tourismusnation, die davon lebt, dass wir starke Wirtschaftsbeziehungen zu den USA haben, die einer unserer wichtigsten Handelspartner ist, dann müsste man doch den Trump verteufeln und das verstehen.
Herr Dr. Bornmänner, erstens herzlichen Dank, dass Sie europäische Konzerne endlich vertreten. Bisher habe ich ja immer gehört, die gehören geschröpft, die gehören ausgewiesen, die gehören mit Steuern belegt, die gehören enteignet, Red Bull etc., die österreichischen Konzerne, die internationalen. Also ich bedanke mich endlich, dass Sie eine Lanze gebrochen haben für die vielen europäischen Konzerne, die Großkonzerne, die Heuschrecken, die Milliardengewinner. Ich möchte mich schon bedanken, dass auch die Automobilindustrie, die eher mit der Verteidigung des Green Deals kaputt gemacht hat, sagen wir der erste Punkt, Herr Dr.
Ich verselbe einen Diesel.
VW, Mexiko, Standort. Ich finde es großartig. Danke, danke, danke. Gerne. Der zweite Punkt ist, Herr Dr. Bornmänner. Schauen Sie. Wenn Sie sagen, Donald Trump wäre homosexuellen feindlich, nur weil er...
Nicht er.
Nein, das auch nicht seine gesagt. Regierung.
Herr Dr. Das habe ich auch nicht gesagt.
Herr Dr. Bornmänner.
Sie müssen schon zuhören.
Schauen Sie.
Seine Unterstützer.
Der zweite Punkt. Ich habe Ihnen zugehört.
Nein, Sie haben mich unterbrochen mehrfach.
Gesprochen.
Auch das habe ich nicht.
Und ich würde jetzt gerne wieder zu Ende reden.
Jetzt ist er dran.
Ich sage es Ihnen heute zum zweiten Mal.
Gerne. So, geht
eine Diskussion
bitte.
Vorspulen. Gesang.
Ja, ja, bla, bla.
Wir sind kein Chor, auch wenn Sie auch schon wieder die Ohren pfeifen.
Die Belehrungen hier verteile ich und nicht du.
Wenn das wenigstens tun würdest, wäre ich sehr damit einverstanden.
Sprechen Sie, Herr Groß.
Bitte.
Der zweite Punkt. Wenn Sie sagen, die US-Regierung von Donald Trump wäre homosexuellen feindlich. Nein, sie erkennt das biologische Faktum von Mann und Frau an und beendet den Gender-Wahn und die Wokeness.
Genau.
Es war die erste Regierung von Donald Trump als 45. Präsident, die erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten einen homosexuellen Minister ernannt hat. General war das im Übrigen, der ehemalige Botschafter in Berlin. Nur damit Sie es wissen, homosexuell, mit seinem Partner im Übrigen auch Empfänge in Berlin abgegeben. Aber das wissen Sie scheinbar nicht. Warum?
Kurze Zwischenfrage.
Wie oft waren Sie in den USA?
Was darf ich jetzt reden oder nicht?
Wie oft?
Fünfmal, zehnmal?
Herr Groß,
was hat das
vollkommen irrelevant, wie oft ich in den USA war.
Also kein einziges Mal. Gut, ich möchte nur feststellen.
Wie oft haben Sie Menschen operiert? Wie oft haben Sie Straßen gebaut? Wie viele Schulabschlüsse haben Sie, Herr Groß?
Ich würde mir niemals erlauben, chirurgische Empfehlungen an Ärzte abzugeben, weil tatsächlich ich kein Mediziner bin. Aber ich stelle fest, dass Sie als Blinder von der Farbe reden.
Wie kommen Sie auf
das? Sie kennen die USA nicht, Sie haben keine amerikanischen Freunde. Sie waren
kenne die USA nicht.
Und sie schwadronieren hier, ja, vom Reißbrett, und sie schwadronieren hier 10 Minuten über die USA-Verhältnisse gegenüber dem Wolfgang Fellner, der ist halbes Jahr.
Also das heißt, ich muss Krebs haben, um über Krebs reden zu können. Verstehe.
Nein, nein, dass Krebs schlecht ist, das nehme ich bei Ihnen an. Okay. Aber was ich bei Ihnen, eine Diagnose gebe ich Ihnen schon, auch als Nichtarzt. Blödheit tut weh.
Also jetzt sind wir wieder untergegangen.
Nein, in Ordnung. Wir kommen jetzt zweiter Punkt, dritter Punkt. Erklären Sie dritter warum Punkt. Das so super ist, was gestern passiert.
Ja, ganz auf mich persönlich
anzugreifen, reden Sie über das Thema. Nein, ich möchte nur mal die Expertise.
Warum ja, reden wir über das Thema, los.
Und ich habe Sie. Warum war der erste Tag der Amtszeit von Donald Trump?
Ich möchte euch beiden nur noch einmal erklären, ich bin in keiner Inquisition, sondern in einer Diskussion. Und wenn ich am Wort bin, dann spreche ich. Dritter Punkt, der Austritt aus der WHO. Vollkommen in Ordnung für mich. Wenn tatsächlich eine multinationale Organisation glaubt, die nationalen Gesundheitsinteressen von einzelnen Staaten, also direkt in die nationale Gesetzgebung eingreifen zu können, als multinationaler Komplex, dann bin ich dagegen. Herr Dr. Bornmänner, so wie Sie ein Problem haben, dass die großen Globalisten und die Konzerne in die Wirtschaft eingreifen, so habe ich ein Problem, dass die Gesundheitspolitik der Vereinigten Staaten oder die Gesundheitspolitik der Republik Österreich nicht von einem Gesundheitsminister gemacht wird, nicht vom Nationalrat gemacht wird, sondern von irgendwelchen Fachidioten aus Genf. Ganz einfach, Herr Dr. Bornmänner. Sie müssen sich entscheiden, sind Sie Globalist oder sind Sie Nationalist?
Alles sehr
nein, ich möchte nur aufarbeiten.
Warum der Donald Trump gestern einen so großartigen ersten Tag
gehabt hat. Der vierte Punkt ist, Herr Dr. Bornmänner, all das, was er gestern angekündigt hat, all das, was er zum großen Teil bereits durch Dekrete unterschrieben hat, ist das, was er im Wahlkampf versprochen hat und von mehr als 70 Millionen Wählerinnen und Wählern der USA, 2 Millionen mehr als Kamala Harris, gewählt worden ist. Das ist Demokratie. Donald Trump hat nicht die Europe-First-Politik ausgerufen, Donald Trump hat die America-First-Politik ausgerufen. Wissen Sie, was ich mir erwarten würde? Von europäischen Politikern, von österreichischen Politikern, dass sie auch beispielsweise die Austrian-First-Politik vertreten, die Great Britain First Politik vertreten, die Germany First Politik vertreten. Und ich habe ein Problem damit, dass beispielsweise deutsche Politiker oder österreichische Politiker sich ihre Direktiven im Oval Office holen. Obwohl ich respektiere und akzeptiere und es mit großer Freude zur Kenntnis nehme, dass Donald Trump der 47. Präsident wird und ist mittlerweile seit 24 Stunden, bin ich der Meinung, auch das gebietet beispielsweise einer österreichischen Regierung oder einer deutschen Regierung nicht, unsere Interessen nach den US-Interessen auszurichten, auch wenn wir akzeptieren, dass dort ein Patriot am Werk ist. Patriotismus heißt nämlich für mich, achte jedermanns Vaterland, aber das deinige Liebe. Patriotismus ist für dich, für mich in Österreich, dass ein Donald Trump genauso das Recht hat, America First Politik zu machen, wie ich mir vom künftigen Kanzler Herbert Kickl erwarte, eine Austrian First Politik, so. Österreich zuerst Politik zu machen. Das kann einem schmecken oder nicht? Mir schmeckt.
Jetzt darf ich dich bitte auf den Punkt bringen. Erklär uns bitte, warum dieser erste Tag von Donald Trump in deinen Augen so großartig war, warum der jetzt eine neue Ära einleitet und warum du so begeistert bist von diesen ersten 24 Stunden im Oval Office.
Allem Anfang wohnt ein Glanz inne. Wir haben es gestern gemeinsam 8 Stunden, glaube ich, ermüdend kommentiert. Die Symbolik dieser Angelobung, das betrifft aber jetzt nicht Trump, das betraf Kennedy. Ich habe Kennedy nicht mehr gesehen, ich war zu jung, also bin noch nicht auf der Welt. Aber wir erinnern uns an die Angelobung George Bush oder Barack Obama.
Reagan.
Das Spektakel, Reagan habe ich auch nicht mehr aktiv erlebt, aber
Clinton
habe ich erlebt, etc. Dieses Spektakel, die Symbolik, die Inauguration Balls, etc., was da alles kommt, die Empfänge,
das Kapitol. Es war nur gestern besonders gut.
Also ich muss
besonders
sagen,
für
Jugend. Ja, aber das hängt jetzt nicht, das möchte ich auch erklären, das hat nichts mit Donald Trump zu tun. Das ist typisch amerikanisch. Auch der Barack Obama hat wunderbare Bälle veranstaltet, die Symbolik der Macht.
Können Sie über die Inhalte reden?
Also er fragt mich, wie ich den gestrigen Tag...
Na, Sie sollen über die Inhalte reden.
Er wird Ihnen auch eine Frage stellen, die Sie wie immer...
Na, reden Sie über die Inhalte, bitte.
Warum war Trump so super gestern? Möchte ich
nochmal. Er hat eine hervorragende Rede gehalten und er hat aus meiner Sicht hervorragende, mit den Dekreten, hervorragende Eckpfeiler seiner künftigen Präsidentschaft
eingeschlagen. Und es geht genauso los, wie du dir das von Donald Trump gewünscht hast.
Exakt so, er hat es genauso angekündigt.
Warum war das deiner Meinung nach nicht super gestern? Bitte kurz auf den Punkt noch einmal gebracht.
Weil er in seinen konkreten Handlungen Maßnahmen gesetzt hat, die nicht nur meiner Meinung nach ausländerfeindlich sind, europafeindlich sind und letztlich menschenfeindlich sind und die nur denen helfen, die auch dort aufgereiht waren, nämlich den Tech-Giganten, denen er, so, ob, egal ob es jetzt chinesische, russische oder amerikanische Oligarchen sind, die Politik nach dem Mund macht. Und das halte ich als Demokrat, als Europäer, als Linker, aber eigentlich als Bürger eines souveränen, aufgeklärten Staates für hochproblematisch. Und ich finde, wie gesagt, es ist ja legitim, dass wenn du in den USA lebst, dass du Donald Trump wählst. Das ist Demokratie, das ist okay. Aber als Österreicher, gerade als Angehöriger eines neutralen Staates, muss es uns ja in Schrecken versetzen, wenn wir sehen, dass jemand eine so wirtschaftsfeindliche Politik für Europa macht. Weil letztlich ist es unsere Wirtschaft, die da geschädigt wird. Und das halte ich für so problematisch.
Nein, ist ein spannender Punkt, wenn wir in die Tiefe gehen. Herr Dr. Bornmänner, da haben Sie ja grundsätzlich recht.
Okay.
Sie haben ja in dem, aus Ihrem Blickwinkel, Sie haben in Ihrem Blickwinkel, aus Ihrem Blickwinkel vollkommen recht. Sie mögen Trump nicht, Sie mögen die USA nicht, Sie mögen es nicht, dass die USA aufs eigene Land schaut, die US-Führung, sondern Sie glauben, die USA ist die Gouvernante Europas und hat für uns zu sorgen. Das ist Ihre Ideologie.
Das ist die Schutzmacht Österreichs. So,
hallo. Ja, so, und ich bin der Meinung, Europa ist der alte Kontinent, voller Kultur, voller Talente etc. Ich bin der Meinung, der europäische Kontinent muss erwachsen werden. Da prallen unterschiedliche Welten aufeinander. Sie sind der Meinung, Google, Zuckerberg, Musk sind ein Segen für Europa. Ich bin der Meinung, wir sollten unser eigenes Silicon Valley bauen. Sie sind der Meinung, die US-Außenpolitik ist super, deswegen führen wir blutige Schlachten in der Ukraine, zerstören unsere Wirtschaft. Ich bin der Meinung, wir sollten unsere eigene Außenpolitik
und Sicherheitspolitik machen.
Sie sind der Meinung, wir sollten unsere Wirtschaft nach Donald Trump ausrichten. Ich bin der Meinung, nein, aber es ist ja der Sukkus, was er sagt. Es ist ja der Sukkus, was er sagt. Er sagt, die USA sollen auf uns aufpassen. Wir als europäischer Staat müssen also nun nach Europa
in die USA neutral.
Und sagen, wir schädigen unsere Wirtschaft.
So, du, also,
wir sind neutral. Groß, ja, nein, Sie sind überhaupt nicht neutral. Wenn Sie neutral werden, müssen Sie Pfeifen halten.
Österreich ist neutral.
Dann würden Sie sich bemühen, ob Sie einen Draht als neutraler, würden Sie sich als neutrale Regierung, würden Sie sich bemühen, als europäische Regierung einen guten transatlantischen Kontakt zu den USA zu bekommen. Aha. Den hat der Herr Van der Bellen, den hat der Herr Nehammer, den hat der Herr Steinmeier, der Herr Scholz, alle zerstört. Die besten Kontakte laufen derzeit über Viktor Orban und Herbert Kickl.
Ja, genau. So und Sebastian Kurz. So, also, lieber Herr Groß, Dankeschön. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Du hast uns gerade erklärt, du wirst in Österreich ein Silicon Valley bauen. Und ich erkläre euch jetzt, dass uns Donald Trump in den nächsten Wochen und Monaten die Unterhose ausziehen wird.
Das glaube ich auch.
Wer das gestern gesehen hat, der muss eigentlich mit Europa fast schon das Begräbnis
gehören
machen.
Gehören zwei
also,
dazu.
Schauen wir uns einmal
Unterhosen auszieht, kann er denn die Unterhosen ausziehen?
Ja, nein, aber die Unterhose ist schon weg.
Und nein, mein lieber Freund, wenn du zum Beispiel
den Moderator eine
kurze Werbepause und dann diskutieren wir genau das, nämlich die Frage,
immer dann, wenn spannend wird, macht er seine Werbepause.
Nein, das muss aber jemand zahlen.
Das ist ja das
Wichtigste. Naja, aber das ist sein Zensurinstrument. Werbepause.
Wir gehen in die Zensur.
Die größte Freiheit einer Werbepause.
Und dann tun wir unzensuriert wieder zurück. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen schon langsam auf Betriebstemperatur. Gerhard Gross echauffiert sich, dass er zensuriert wird, von mir noch dazu und von den Werbetreibenden. Aber jetzt ist er unzensuriert wieder zurück und jetzt darf uns gleich eine sehr spannende Frage beantworten. Ich behaupte nämlich, ich habe das gestern gesehen, ich muss sagen, ich war beeindruckt, aber gleichzeitig auch schockiert. Beeindruckt von dieser Rede, von diesen Visionen, von diesen Ambitionen, von diesen vielen Projekten, die er angesagt hat. Das hat ja nur so gezischt. Übrigens dann auch nachher, wie der Gerhard Gross ja selber gesagt hat, mit seinem Kriegsi-Kraxi im Oval Office, ein Kriegsi-Kraxi nach dem anderen Kriegsi-Kraxi. Und so stelle ich mir eine wirklich eindrucksvolle Regierung vor. Egal, ob man sie weltanschaulich für gut oder schlecht findet. So, der Mann wird uns die Unterhose ausziehen, und zwar, dass es nur so zischt. Und mit ihm diese Anreihung an Big-Tech-Oligarchen, die in der zweiten Reihe in der Familie Platz nehmen durften und dort waren sie alle versammelt. Der Elon Musk, der Mark Zuckerberg, der Tim Cook, der Chef von Google, die Eigentümer von Google.
Genau, Serge Brin war dabei.
Und dann natürlich nicht zu vergessen Jeff Bezos mit seiner großartigen
fast Gattin, demnächst Gattin. So, und die haben uns gezeigt, wo es weitergeht bis zu dem Moment, wo der gesagt hat, wir werden die amerikanische Flagge am Mars hissen. Also ich muss sagen, ich war begeistert von dieser Rede. Ich selten so etwas Ambitioniertes und Visionsinitiertes gesehen.
Ich meine, ich muss es
aber sagen, mich auch selten so schockiert gefühlt, wenn ich das jetzt mit unseren, entschuldigen, wenn ich das sage, lahmarschigen Europäern von der Leyen bis zum vielleicht kommenden österreichischen Kanzler.
Na, der kommende österreichische Kanzler kann doch. Wir haben es in der Felsendorfer Halle gesehen.
Naja, schon, aber schau, das war wirklich Wiener Wurstelbrater gegen Hollywood.
Wolfgang,
aber
wir haben ja beide einmal eine Rede schon hautnah miterlebt. Ja? Ich glaube, mit einem Abstand von
4 Metern. Aber die gestern waren noch viel besser.
Da gebe ich dir recht, aber die Rede, die wir vor 1,5 Jahren von Donald Trump gesehen haben, war ohne Teleprompter frei. 1,5 Stunden, 2 Stunden knapp.
Und es lebe der Schmähwort.
78-Jähriger, ja. Muss man sagen, okay, der legt etwas vor. Mir geht es um was anderes. Du hast jetzt richtigerweise etwas gesagt. Geh mal in die Tiefe, geh mal in die Themen.
Bitte, ja.
Donald Trump zieht Europa die Unterhosen aus.
Genau.
So. Also zum Unterhosen ausziehen gehören, wie du vielleicht weißt, 2 dazu. Genau. Einer, der sich die Unterhosen ausziehen lässt und einer, der auszieht. Das ist einmal der erste Punkt.
Es kann auf was sein, beziehst du das?
Auf was beziehst du?
Nein, ich beziehe das zum
nein,
Beispiel,
auf was? Nein, ich gebe dir
an. Dieses Land
Wolfgang,
hier
wir sind in keinem Zwiegespräch, du stellst mir Fragen, die ich beantworte.
Nein, das hast du mich gefragt. Und ich sage,
ja, ich sag's dir ja. Nein.
Dass hier Breitbandmillionen in der Erde verbuddelt werden. Nicht
Mann.
Einmal verbuddelt werden, weil die FPÖ nahmen sie jetzt wieder ein.
Guter
und
Mann.
Die schicken uns von oben per Satellit in Starlink und werden unser
guter
Internet
Mann.
Bestimmen. Nur
guter
als eines von vielen Beispielen. Bitte.
Wenn wir von Unterhosen sprechen, dann reden wir beispielsweise von unserer europäischen Automobilindustrie. Okay? Das heißt, die Automobilindustrie gerät gegenüber den USA ins Hintertreffen. Gestern hat Donald Trump die goldene Ära der USA angekündigt. Er hat die E-Mobilität in Wahrheit gekillt, geköpft gestern. Und zwar elegant. Neben ihm stand im Übrigen der Tesla-Gründer. Was auch sehr pfiffig war. Der hat dazu geklatscht, dass ihm gerade seine Autos um die Ohren fliegen. Dann hat er Pump, 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 Erdöl, außer was nur geht, angekündigt. Und am Ende hat er in Wahrheit die Renaissance der US-Automobilindustrie ab dem ersten Tag wird wieder für die eigenen Haushalte produziert.
Aber darum geht es mir nicht.
Nein, aber jetzt sage ich doch Folgendes.
Es geht mir um die digitale
lass
Zukunft.
Mich bitte,
es geht
lass
um Artificial
Wolfgang,
Intelligence.
Wolfgang, lass mich bitte ausführen.
Ja.
Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dadurch gerät die europäische Automobilindustrie sicher ins Hintertreffen. Geschenkt, gepunkt. Warum gerät sie ins Hintertreffen? Und das müssen wir auch diskutieren. Nicht durch den Donald Trump. Sie ist die letzten 4 Jahre ins Hintertreffen geraten, weil die europäische Politik in Brüssel eine so erratische Entscheidungsfähigkeit an den Tag legt, an einem Tag verbrennen, am nächsten Tag E-Mobilität, am dritten Tag verbrennen, eine Hü-Hot-Politik macht, die den europäischen Automobilstandort, und zwar alle, Volkspartei, Sozialisten, Liberale im Europäischen Parlament Green Deal kaputt gemacht
richtig,
haben. Das möchte ich einmal bei der Gelegenheit sagen. Das muss man mal außer Streit
stellen.
Der zweite Bereich ist, wir haben uns in Europa darauf committed und festgelegt, vollkommen wahnwitzig, wir gehen Richtung E-Mobilität und haben in Wahrheit am europäischen Kontinent nicht einmal den Strom, weil wir aufs russische Gas verzichten.
Sind wir hier alle einer Meinung?
So. Nein, das müssen wir ein bisschen außer Streit stellen. Ja? So, jetzt kündigt Donald Trump das Zeitalter des Verbrenners an und bei uns ist die Automobilindustrie tatsächlich
das
verbrannt.
Ist aber
und zwar
ein
Schutt und Asche.
Thema.
Nein.
Es geht
so.
Um die Digitalisierung,
Punkt,
es geht um Artificial Intelligence.
Und der dritte Punkt, und dazu komme ich jetzt, ich weiß nicht, dann setz dich selber her und spiel Diskussionspartner und ich moderiere. Ich mache das eh objektiv.
Ja, machen,
und der dritte Punkt ist vielleicht gescheiter, hast du es groß live, war halt einmal was Neues. Der dritte Punkt ist, und jetzt ist spannend, jetzt komme ich zu dir. Natürlich kündigt er auch das goldene Zeitalter quasi der neuen Technologien an. Und da hat er die Big Tech Brothers, die großen Player am Markt. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Google, YouTube, wie sie alle heißen.
Alle kriechen zu Kreuze.
So, und das Spannende ist, sie kriechen zu Kreuze und was passiert? Donald Trump war noch nicht einmal im Amt, hat Mark Zuckerberg, der in Wahrheit der Erfinder der Internetzensur ist und alle gesperrt haben, die Corona-kritisch waren etc., bekannt gegeben, dass die US-Regierung des Joe Bidens unerlaubt Einfluss und Zensur auf ein freies Unternehmen ausgeübt hat und in Europa sich dasselbe abgespielt hat. Das ist jetzt spannend. Und Donald Trump entfesselt diese Konzerne vom staatlichen Einfluss. Und ich bin der Meinung, ja, wenn die Konzerne die Träger der Meinungsfreiheit sind, Applaus,
Sensationell.
Ist aber auch nicht das Thema.
In die Richtung Meinungsfreiheit.
Das und Thema ist, dass er sich so entfesselt, dass sie Österreich in Schutt und Asche
legen. Das Thema ist, dass Europa großartige Talente hatte. Europa tonangebend war. Und Europa in den großen Technologien der Zukunft die letzten 10, 20 Jahre zu Tode verwaltet von einem politischen System nichts mehr zu bieten hat. Und selbst die alte Technologie des Verbrenners haben wir auch noch hin. Wir haben heute gar nichts mehr. Gut,
bravo,
wir haben
bravo.
Schöne Seen, wir haben schöne Almhütten, genau. Wir haben ein paar Windradeln. Super, klasse. Wir haben, weiß ich nicht, was wir noch haben. Wir haben eine Verteidigungsministerin so. In Österreich, die kannst du nicht reinstellen, damit die Asylbewerber aber nicht kommen.
Wir haben, in den letzten 20 Jahren in dem ganzen Digitalsektor Will haben, 20 Jahre alt, Bitpanda, eine großartige österreichische Innovation, 20 Jahre
und
alt.
Und alles verkauft und weg. Ja, und wo ist das in den USA? Genau.
So, und jetzt ist der Sebastian dran, bitte.
Und die Frage ist?
Die Frage ist, ob Donald Trump Europa die Unterhose auszieht, was die Digitalisierung anbelangt und wie du es bewertest, dass hier 7 Hightech-Oligarchen, wie du es nennen würdest, hinter oder in seiner Familie stehen, das muss man erst einmal zusammenbringen, sich nicht einkriegen vor Standing Ovations, ihm seine Bälle für den Inauguration Day veranstaltet haben und jetzt loswerden mit Satelliten-Internet und mit Artificial Intelligence und letztendlich mit der Besiedelung des Mars.
Ja, bitteschön. Der Angekündigten. Wenn wir wissen, wie Donald Trump 2016 schon und jetzt wieder massiv die digitalen Medien, die sozialen Netzwerke manipuliert hat, um in seinem Sinne Politik zu machen, dann ist das Gegenteil von freier Meinungsäußerung. Das, was wir gesehen haben, wie es zum Beispiel auch bei der Brexit-Kampagne gemacht wurde, wie Russland durch Desinformation ganz massiv bei Facebook, bei YouTube, bei Google massiv Einfluss nimmt und wie wir sehen, dass Technologien wie TikTok zum Beispiel maßgeblich verantwortlich sind für die Radikalisierung unserer Jugendlichen, wenn es um den politischen Islam geht oder wenn es auch um Rechtsextremismus geht, dann ist die Ankündigung, dass man da weniger regulieren möchte, erstens scheinheilig und zweitens eine gefährliche Drohung. Weil wir,
das ist eine gefährliche Drohung,
genau,
natürlich.
Weil die Zentren,
zieht uns die Unterhose aus,
die Datenzentren stehen in den USA, Steuern werden keine gezahlt von diesen Konzernen und dann steht hier, das ist das, was ich nicht verstehe. Da sitzen die österreichischen angeblich patriotischen Abgeordneten und applaudieren jemanden, der mit Ankündigung die österreichische und die europäische Wirtschaft kaputt machen wird. Nicht nur im Automobilbereich, sondern zum Beispiel, was den Onlinehandel betrifft. Der wird ja von diesen Giganten.
Digitalbereich.
Aber das ist der Digitalbereich.
Die Tatsache, dass das Internet in Zukunft von den Satelliten kommt und nicht mehr aus unserer
Erde. Aber was heißt digital? Weißt? Ja. Man muss das runterbrechen. Das bedeutet die Lebensmittelversorgung. Wenn wir einen Blick in die Zukunft der USA werfen, wir haben jetzt schon in vielen Gemeinden keinen Nahversorger mehr. In Zukunft wird Amazon Fresh uns das liefern.
Jawohl.
Dann wird es nicht einmal mehr Handelsbedienstete in Österreich
geben. Ganz richtig.
Das heißt, 100.000 Leute werden arbeitslos und Sie applaudieren? Das ist genau das, was ich nicht verstehe. Eigentlich müsste ein Herbert Kickl, eigentlich müssten patriotische, aufrechte Politiker in Europa sich zusammenschließen und sagen, wie können wir auf das reagieren, was Donald Trump das macht?
Ja,
weil er kann das eigentlich
sagt
nur.
Er ja auch.
Er kann das nur, ja, aber er applaudiert ihm.
Nein, er applaudiert ihm.
Sie kriechen in den Washington zu Kreuze und sagen, danke lieber Donald, bitte belohn uns dafür, dass wir die Europäische Union kaputt machen.
Ja,
weil einer der Gründe, warum die Europäische Union in den letzten Jahren so handlungsunfähig war und zerstritten war, egal ob das Asylbereich ist, ob das die Wirtschaftspolitik ist oder andere Bereiche, war deswegen, weil es Quertreiber gab, die im Sold von Wladimir Putin nachweislich die europäische Solidarität und die zwischenstaatliche Solidarität zerstört haben und die jetzt genau das Gleiche machen, nämlich während manche in Brüssel versuchen, da eine Allianz
die
aufzubauen,
Frage, Sebastian,
nach Washington pilgern. Ich habe noch nicht einmal 5 Sekunden.
Eine Frage bitte.
Entschuldigung.
Ich wollte dich fragen, ist es nicht so, dass wir da nichts mehr zu melden haben werden, dass es aus ist mit Europa im weitesten Sinn, weil uns die Herren Musk, Zuckerberg, Bezos, Google und wie sie alle heißen, platt drücken werden wie ein Käfer?
Wenn wir das zulassen, ja. Aber es ist kein Naturgesetz. Wenn wir uns geschichtlich betrachtet anschauen, 1910er, 1920er, 1930er Jahren, da war Europa, da war Österreich, da war Deutschland führend im Bereich der Pharmazie, im Bereich der Technologie, in vielen Bereichen.
Ja.
Also es ist nicht so, dass es ein gottgegebenes Gesetz ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in dem Bereich führend sein müssen. Ja. Aber die amerikanische...
Man könnte sagen, Europa first, wir sperren die Burschen.
So ist es.
Es gibt kein Amazon, na, kein Google jetzt, und kein X mehr in Europa.
Na, oder das unter unseren Regeln. Also es kann doch nicht sein...
Man kann sagen, Ausfluss.
Das ist der Punkt.
Wir machen das europäisch.
So ist es. Es ist ja nicht so,
dass hätte
es...
Hätte man längst tun müssen.
Entschuldigung, das ist eine Raketenwissenschaft. Ja. Also kann uns ja keiner erklären, dass es unmöglich wäre, dass wir das selber machen.
Genau.
Aber was mir auf die Nerven geht, ist, die US-Regierung, und zwar egal ob demokratisch oder republikanisch, aber vor allem republikanisch, hat immer die Europäische Union dabei behindert, eigenständig zu werden. Egal ob es im Wirtschaftsbereich oder im militärischen Bereich war. Es war immer so, dass Europa der nützliche Idiot und zwar schon seit dem Ersten Weltkrieg der USA war. Der gesamte Aufstieg, der wirtschaftliche und politische Aufstieg der Vereinigten Staaten ist auf dem Rücken von Europa basiert worden. Durch Reparations Zahlungen durch Anschaffung im Rüstungsbereich. Und noch heute,
jetzt
sagt Donald Trump zu uns, ja. Leute, wenn ihr wollt, dass wir euch weiterhin schützen, dann müsst ihr 5% von eurem BIP in die amerikanische Rüstungsindustrie stecken.
10% Zoll. So.
Unfassbar. Aber und Sie applaudieren auch.
Okay, warte, ich möchte deine Antwort wissen.
Da applaudieren keinster so. Weise. Ja. Das, was Sie gerade gesagt haben, und zwar wortident, ist das, was die AfD sagt. Sie ist noch immer ein Besatzungsland der USA. Und Sie kritisieren
das Rechtsextremismus.
Aber das stimmt ja nicht.
Meine Frage,
das ist ident, dass wir, und das ist ident, was ich sage, Österreich ist und Europa ist nicht der nützliche Idiot der USA. Das ist ident, was ich gesagt habe. Sie haben gesagt, um Gottes Willen, das darf ich nicht sagen. Ich habe gesagt, ja, wir sind noch, Europa ist nicht mehr besetzter Kontinent von den USA. In Deutschland stehen NATO-Basen, US-Basen. Haben Sie gesagt, das ist Rechtsextremismus, das ist Verschwörungstheorie. Jetzt kommen Sie drauf, ja, ich weiß ja, was er sagt. Jetzt kommen Sie drauf, dass wir in Wahrheit das Klüngel der USA sind. So. Ja, da haben Sie ja vollkommen recht.
Darf ich eine Frage stellen? Nein, bitte.
Ich möchte schon reagieren. Herr Dr. Bornwiener, schauen Sie, wir brauchen die USA nicht, um Europa zu zerstören. Alle 15 Sanktionspakete auf europäischer Ebene wurden einstimmig mit allen Mitgliedsländern der Europäischen Union unter Anleitung von Ursula von der Leyen beschlossen. Alle 15 Sanktionspakete haben dazu geführt, dass Europa deindustrialisiert. Es war nicht Donald Trump. Aber ich gebe Ihnen recht, es war Joe Biden. Es waren die Demokraten, die die Anweisung gegeben haben, diese Sanktionspakete durchzuführen. Nur bei der Gelegenheit.
Ich möchte jetzt die Frage...
Alle Sanktionen, die wir 2016 nach der Annexion der Krim durchgeführt haben, wer war das? Barack Obama, der uns in die Sanktionen hineingetrieben hat und währenddessen wir Russland sanktioniert haben, haben die USA hinter unserem Rücken bereits die Geschäfte mit den Russen wieder gemacht.
Das viel
jetzt
wichtigere Thema.
Sie endlich,
darf ich jetzt
dass die USA kein Partner ist, um Europa eigenständig zu machen. 15 Sanktionspakete. So, und jetzt noch etwas, Herr Dr. Bornwiener.
Jetzt kommt einmal eine Frage.
Bitte, stell eine Frage, ja? Bitte, Georg.
So, die Frage, die er völlig richtig in den Raum gestellt hat, wo ich deine Meinung dazu wissen will, ist, muss Europa ein X, ein Facebook, ein Instagram,
TikTok,
ein YouTube, ein TikTok endlich einmal zusperren und hier eigene Social Media und Silicon Valley, du selber hast ja gesagt, wir bauen uns jetzt unser Silicon Valley, weißt du, das war ein bisschen ein Fiebertraum, aber...
Hätten es tun müssen.
Du hast gesagt, wir machen
also, und jetzt ist schon wurscht, oder?
Hast gesagt, so. Und müssen wir das jetzt selber aufbauen? Er hat gesagt, das ist keine Raketenwissenschaft, die Russen machen das ja. So, also, sollen wir das selber aufbauen und sollen wir jetzt die Amazons, die X und die Facebooks zutrauen?
Also, wir haben einerseits die Big Tech aus Amerika. Wir haben den Zuckerberg, wir haben den Jeff Bezos, wir haben den Elon Musk. Das ist in Wahrheit diese Internetmacht, die die USA die letzten Jahre, 15, 20 Jahre aufgebaut haben. Im Übrigen haben wir in Österreich einen Vorgänger von Facebook Meta gehabt, der hat sich StudiVZ genannt, falls ich dich daran erinnern darf. Da waren wir mit dem StudiVZ fast weiter als
Facebook. Ich sage ja, vor 20 Jahren waren wir
so. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Chinesen beispielsweise, und wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China, die Chinesen haben darauf reagiert. und haben TikTok implementiert.
Jawohl.
Das ist erst ein paar Jahre her.
Genau.
Was hindert Europa daran, selbst zu agieren, selbst zu implementieren?
Genau.
Ihr gebt schon wieder die falsche Antwort. Und auch die falschen Fragen werden wieder gestellt.
Und zwar?
Wettbewerb bedeutet nicht zu verbieten. Wettbewerb bedeutet nicht, Facebook, Meta, YouTube, Google in Europa zu verbieten, sondern Wettbewerb bedeutet, besser zu sein und selbst zu implementieren. Das ist die alte sozialistische Antwort. Die könnte aus der Kapitalismus sein. Na, davor haben wir Angst. Wollen wir in keinen Wettbewerb treten? Also verbieten wir es. Machen wir doch was selbst. Und der Dr. Bornmänner. Natürlich zahlt Facebook Meta und natürlich zahlt YouTube und Google. Natürlich zahlen die Steuern.
Nein,
leider nicht bei uns.
Nicht, das
sie zahlen in den USA Steuern im Erfüllungsort ihrer Arbeit.
Dort
das ist das Problem.
Keine
sie haben hier, sie haben hier die Konsumenten, im Übrigen auf der ganzen Welt die Konsumenten, zahlen die Steuern im Übrigen in den USA ein und zu einem geringen Teil
im Übrigen zu einem
Bruchteil in Irland ein. Genau. Genauso ist es. In Dublin, 2%. Wo sie alle in Europa sitzen. Volltreffer.
Genau.
Aber, Herr Dr. Bornmänner, alle, die beispielsweise monetarisieren auf diesen Kanälen, wissen, dass sie selbstverständlich in Europa, in dem Fall in meinem Fall in Österreich, Steuern zahlen. Ich habe auf allen 7 Kanälen, die genannt sind, 1 Million Follower. Ein Teil meiner Kanäle sind monetarisiert. So wird Werbung geschalten von den großen Firmen. Natürlich versteuere ich das zu 50%
genau.
In Österreich.
Weil es der Trottel
ist. Die Arbeit ja gelegen ist, weil ich ein Trottel bin.
Genau.
Nein, weil ich sage, dieses Land gibt mir auch soziale Sicherheit, Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge, Pension und eine gute Natur, die ich in den USA im Übrigen nicht habe. So, das sind auch unsere großen Assets. Das heißt, ich gebe Ihnen bei einer Geschichte recht. Natürlich müssen wir hergehen, wenn wir in Wahrheit die manövrierfähige Masse den Konsumenten, den Big Techs liefern, also ihren Absatzmarkt, müssen wir in Europa von diesem Absatz auch etwas haben. Wenn den USA, dem Herrn Elon Musk und dem Herrn Jeff Bezos und dem Herrn Mark Zuckerberg der Absatz in Europa wegfällt, dann schauen sie nämlich auch ziemlich deppert
aus. Genau so ist es.
Natürlich, aber das war ja das, was ich Ihnen immer gesagt habe. Es geht am Ende nicht, jetzt sind wir bei einem entscheidenden Punkt, es geht am Ende nicht um den in Österreich produzierenden, Arbeitsplätze erhaltenden, steuerzahlenden Mark Mateschitz, sondern unsere Gegner in dem Fall sind ganz andere. Und um das geht es.
So, der Donald Trump hat die globale Mindestbesteuerung als erstes abgeschafft. Das ist genau das, worum es geht.
Wissen Sie, was mich so
das wäre, stopp.
Ja.
Das wäre genau das, worum es geht.
Ja.
Sie sagen, die sollen endlich zahlen und gleichzeitig applaudieren Sie jemanden. Und gleichzeitig
applaudieren.
Und Sie lassen mich nicht einmal einen Satz sagen.
Bitte.
Merken Sie das? Merken Sie das? Es bedeutet, dass ein Konzern unabhängig davon, wo er seinen Sitz hat, in den Ländern, in denen er Profit erwirtschaftet, einen zumindest basalen Mindeststeuersatz zahlen muss. In dem Fall wären es 15% gewesen. Was er nicht tut, und Donald Trump hat im Auftrag der Oligarchen, denen sie zujubeln, genau diese globale Einigung wieder gestrichen. Gratulation.
Da werden noch ganz andere Dinge kommen, sowohl du als er
globale Mindeststeuer.
Donald Trump,
der US-Präsident greift nicht in unsere Steuerhoheit ein.
Es geht ja um die amerikanischen Konzerne.
Naja, aber der Donald Trump, wenn er sie einhebt, kassiert er sich selber.
Nein, er wäre Teil eines... Aber entschuldige, er kennt sich offenbar nicht aus.
Zur Zensur,
aber es ist erschrecklich.
Und dann Werbeblock, du hast deinen Punkt eh umgebracht.
Ja gut, passt.
Seiner ist wurscht.
Seine Desinformation.
So, jetzt passt schon. Wir gehen wieder in eine Zensur, nämlich in der
Welt. Hanni und Fanny oder was?
Lauter Geisterfahrer, oder?
Wir werden uns alle noch anschauen.
Wir werden uns
alle noch anschauen, wie Donald Trump mit seinen 7, 8 Oligarchen und Hightech-Super-Genies uns da jetzt die Hosen
ausziehen. Was ich nicht verstehe, ein Satz.
Wir werden uns noch
es
anschauen.
War doch immer das linke Welt gegen die Globalisierung.
EU
nein.
Gegen einen
nein.
Total...
Brüder, hört die Signale. Ist doch die internationale, oder?
Sie haben es nicht
alle
verstanden.
Alle Menschen sind
das
gleich. Sie darf gar nicht vollkommen...
Er hat nichts verstanden.
Jetzt haben wir die Globalisierung.
Ja,
jetzt haben sie gegen die Globalisierung.
Er hat nichts verstanden.
Es war doch immer das sozialistische Konzept der Globalisierung gegenüber dem nationalistischen Konzept
der Patriarchie. Ich verstehe nicht,
was wir für ein Problem haben.
Was der Punkt dieser Runde ist. Ich sage Donald Trump wird uns die Unterhose
ausziehen. Das Problem ist, dass du als Moderator am meisten reden müsstest.
Das ist das Problem. Die sieben Hightech-Bosse werden uns niederwalzen.
Ja.
Und ich sage, wir haben nur noch eine einzige Hoffnung.
Ja.
Und das ist der heilige Herbert King.
Hast du vollkommen.
Und damit kommen wir nach der Werbepause gleich zurück, denn Zensur gibt es bei uns keine. Bei uns darf sogar Gerald Groß über Herbert King reden. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind im Teil 3 an diesem Dienstagabend. Das ist schon sehr heftig losgegangen mit Donald Trump und seinen Tech-Genies, die da gestern als Teil seiner Familie sich nicht einkriegen konnten bei der Inauguration und jetzt da ordentlich an die Wand fahren werden in den nächsten 4 Jahren mit seiner Unterstützung. Deshalb waren sie alle so begeistert und deshalb sind sie jetzt alle bei ihm irgendwo hineingeschlüpft. So, jetzt bist du dran, Sebastian, denn jetzt kommt die spannende Frage. Wir haben also gestern eine zumindest rhetorisch brillante Rede von Donald Trump gehört. Inhaltlich war sie deiner Meinung nach katastrophal, aber das ist unbestritten, sie hat extrem viel Optimismus, extrem viel Ambition, extrem viel Zukunftsvision geboten. So was wünscht man sich eigentlich von einem Regierungschef, egal ob man ihn mag oder nicht. Jetzt bekommen wir in Kürze eine Regierungserklärung. Sie wird vom berühmten Herbert Kickl vorgetragen werden. Was meinst du? Wird Herbert Kickl in dieser Regierungserklärung in die Fußstapfen von Donald Trump treten können? Punkt 1. Und ist Herbert Kickl vielleicht sowas wie eine letzte Hoffnung, dass wir in Österreich vielleicht doch mit Digitalisierung und Modernisierung und Zukunftsoffensive was weiterbringen könnten, nachdem unsere Ampel-Zuckerl-Partie ja nicht mehr zusammengebracht hat als das Recht auf digitales Leben? Was sagst du dazu? Auf analoges Leben. Ja,
der Erfolg des Herbert Kickl ist ja maßgeblich auf dem Misserfolg seiner Kontrahenten gebaut. Also wenn du Gegner hast, die es nicht einmal schaffen, in 100 Tagen sich auf das Kleinste Gemeinsame zu einigen, dann ist es keine große Leistung, wenn du im Gegenzug dazu deinen Koalitionspartner so unterwirfst, dass du ihm einfach dein Parteiprogramm aufdruckst. Also da verstehe ich, dass man in 3 Tagen fertig ist, weil da braucht man einfach nur vorlegen, unterschreiben lassen, die Geschichte ist kommen. Aber zu glauben, dass Herbert Kickl von Innovation und Fortschritt geprägt, das muss ich da auch widersprechen. Die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl als allererster ist von der Überzeugung geprägt, dass das Beste in der Vergangenheit war. Sie beschwören immer wieder ein Bild von Österreich, das es in der Vergangenheit nie gegeben hat. In einer Zeit, wo angeblich alles großartig war, wo es allen Menschen besser gegangen ist. Das ist die ganze Zeit die Erklärung der FPÖ. Und ich bin der Meinung, das Beste liegt noch vor uns. Das ist dieser Fortschrittsgeist, den ich mir wünschen würde, der eigentlich übrigens damals von Bruno Kreisky auch geprägt wurde, der zum Beispiel gesagt hat, mutig in die neuen Zeiten, wir werden die Zukunft meistern. Der hat ja noch, obwohl er schon älterer Herr war, noch einen gewissen Optimismus und eine gewisse Hoffnung verbreitet. Die FPÖ hat den extremen Vorteil, dass sie so schwache Gegner hat und deswegen ist zum Beispiel die Kommunikation von Herbert Kickl, als er einen Regierungsbildungsauftrag bekommen hat, habe ich gesagt, handwerklich hervorragend. Da kann man ja nichts dagegen sagen. Auch die Inszenierung jetzt in der Pyramide oder die Inszenierung in den Auftreten mit dem Koalitionspartner, hervorragend.
Also in der Inszenierung,
hervorragend.
Ein Minitram.
Ja, selbstverständlich.
Ein Wurstelbratertram.
Ja, absolut. Ja? Ja. Mit dem einzigen Unterschied, dass Donald Trump es schafft, sympathisch zu sein und Herbert Kickl, der will nicht sympathisch sein, der braucht auch nicht sympathisch sein, der zieht einfach sein Programm durch und wirkt ein bisschen, Gerald Gross würde autistisch sagen, ich würde sagen asketisch. Also einfach, da merkst du richtig, der will an die Macht um jeden Preis. Spaß macht das alles nicht, aber er will an die Macht. Bei Donald Trump hat man das Gefühl, dem macht das einen Riesenspaß.
Richtig.
Und er verarscht alle. Dem ist das einfach wirklich lustig. Das macht ja auch Spaß zuzuschauen. Inhaltlich, wenn wir uns anschauen, was die Freiheitliche Partei mit der ÖVP jetzt gerade auf den Weg bringt, wird das, was ich jetzt gerade an Temperaturen im Waldviertel erlebe, nämlich minus 5, minus 10 Grad ein Lärcherl sein im Vergleich zu der sozialen Eiseskälte, die uns blau-schwarz droht. Wir haben jetzt erlebt, wie sie in ein paar Überschriften, dieser ominöse Bierzettel oder Heißelpapier, das nach Brüssel geschickt wurde, innerhalb von 4 Zeilen zusammengestrichen wurde, ein angebliches Budgetdefizit. Und jetzt langsam kommt es raus, auf wessen Kosten das gemacht wird. Ja, zum Beispiel auf den Kosten der Pensionisten. Da muss ich mich schon fragen. Also wenn dann bei den Pensionisten, die Pensionisten müssen jetzt unser Budget sanieren. Sie haben in der Lugner City vollmundig gesagt, das sind ja nur ein paar Euro. Was steht da? Da steht, dass Menschen mit minus 200 Euro, mit 187 Euro pro Jahr an Verlusten rechnen müssen. Das sind Menschen gerne. Das sind Menschen, die keine großen, die keine Luxuspensionisten sind. Also für mich ist wichtig zu sehen, Herbert Kickl
Merkel und die ÖVP machen jetzt was? Sie sanieren das Budget auf dem Rücken der Pensionisten, auf dem Rücken der Arbeitslosen. Viele, viele Menschen von denen, die in der Lugner City Ihnen am Anfang zugejubelt haben, sind am Schluss nach der Veranstaltung zu mir gekommen und gesagt, bitte, Herr Bornmehner, nehmen Sie eines mit und richten Sie es den Leuten aus. Streicht uns bitte nicht die Möglichkeit, als Arbeitslose oder Pensionisten was dazu zu verdienen. Das ist genau das, was jetzt die Regierung machen möchte. Sie möchte den Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit geben, geringfügig dazu zu verdienen und damit wieder in den Erwerbsprozess einzugliedern. Es ist ein Skandal, wie hier am Sozialsystem Raubbau gemacht wird, mit dem einzigen Zweck, nämlich nicht, und da sind sich Donald Trump und Herbert Kickl absolut einig, mit dem Ziel, nicht die Oligarchen, die es ja bei uns auch gibt, zu schröpfen. Also wir haben jetzt vor kurzem, es war vorgestern, ist eine neue Oxfam-Studium rausgekommen, wie stark die Superreichen in den letzten Jahren profitiert haben, wie weit.
Nicht in Österreich.
Auch in Österreich.
Also außer dem Magmatischen.
Es gibt die Familie Porsche Birch, es gibt die Vlaschek-Erben, es gibt so viel großes Geld in Österreich, dass sich keiner anschaut, wo jeder wegschaut, wenn wie zum Beispiel vom Herrn Birch oder wie zum Beispiel jetzt vom Herrn Bierer versucht wird.
Oder ob das Unternehmen.
Na, das ist ja der entscheidende Punkt. Aber das ist ein entscheidender Punkt. Aber das ist genau ein entscheidender Punkt. In Österreich und im deutschsprachigen Raum ist die Geldvermehrung zu 70% auf Erbschaften aufgebaut. Also in Österreich wirst du nicht reich durch harte Arbeit. Weil jemand, der im Handel sitzt, jemand, der Krankenpfleger ist, jemand, der Polizist ist, der kann hackeln, wie er will, Überstunden noch und nöcher machen und wird damit nur einen kaputten Buckel haben.
Aber nein. Einer, der im Silicon Valley sitzt, wird ein Milliardär.
Aber weißt du, mir geht es um Folgendes. Es geht mir darum, dass wir eigentlich ein Wirtschaftssystem brauchen würden. Und das ist ausschließlich auf den Unwillen oder Willen einer politischen Regierung zurückzuführen. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem sich die Arbeit von Menschen, die zum Beispiel kleine Kinder erziehen, zum Beispiel Kinder bekommen, zum Beispiel unsere Angehörigen pflegen, die sollen gut verdienen, die sollen abgesichert sein. Und diejenigen, die nichts anderes machen, als das Handel aufhalten und das zu bekommen, was irgendwer vor ihnen zusammengestohlen hat, die müssen momentan keinen Beitrag leisten. Gleich. Und das ist das, was mir auf die Nerven geht. Und diese Regierung, was wir jetzt von Blau-Schwarz hören, was durchsickert langsam, zeigt nur eines, nämlich, dass wiederum diejenigen, die hart hackeln, die Deppen sind und diejenigen, die nichts hackeln und nur erben, die werden wieder geschont. Und das geht mir auf die Nerven.
Geil. Herzlichen Dank, Herr Dr. Bornmehner. Ich bin Ihnen jetzt exakt 7 Minuten 36 Sekunden zugehört. Ich antworte
jetzt auch 7 Minuten
36
Sekunden. Ich habe Ihnen 37 Minuten schon zugehört.
Ich wollte den Zettel haben, Einsparungen bei Pensionen.
Ja,
auch bei den Pensionen wollen FPÖ und ÖVP einsparen. So könnte es bei dir dann aussehen, schreibt die Tageszeitung, Gratiszeitung heute. Das ist der Heute-Katalog. Demgegenüber stelle ich die Aussendung der Arbeiterkammer Österreich vom 16.01. Nachdem die FPÖ-ÖVP-Koalition ins B weitere Details ihrer Budgetvorschläge präsentiert hat, sieht AK-Direktorin Silvia Frank Fragen nicht beantwortet und offen. Erfreulich ist hingegen, dass bei den Pensionen die Vorschläge der Arbeiterkammer Österreich angenommen wurden. Das kenne ich mir nicht mehr aus.
Also können Sie auf die Zahlen eingehen, bitte?
Herr Dr. Bornmehner, ich gehe gerade darauf ein.
Ich habe den Namen nicht genannt.
Vielleicht darf ich die 7 Minuten 36 ohne unterbrochen zu werden
anfallen. Aber vielleicht auch ohne cholerischen Anfall.
Also, die Tageszeitung heute, auf die sich der Herr, auf die Familie Dichern, der Herr Bornmehner, also die Milliardäre in dem Land, die Oligarchen beruft, könnte so dann aussehen und versucht, die Koalition als Schreckgespenst darzustellen, die Arbeiterkammer Österreich, wo seine eigene Frau gearbeitet hat, sagt die Arbeiterkammer, Vorschläge die beim ÖGB sind übernommen worden. Jetzt kenne ich mich einfach nicht aus. Ich möchte es nochmal hinstellen. So,
was sagen
Sie
dazu?
Der erste Punkt, Herr Dr.
Bornmehner. Gehen Sie auf den Inhalt ein.
Der zweite Punkt, Herr Dr.
Bornmehner. Er sagt jetzt ein Blödsinn.
Ja, aber er hat kein Wort dazu gesagt.
Der zweite Punkt, Herr Dr.
Bornmehner.
Der zweite Punkt, Herr Dr. Bornmehner, die Tageszeitung heute mit der Nockerten und den anderen blöden Berichten ist für mich nicht der Duden und nicht die österreichische Budget.
Sie zweifeln es einfach
wenn
an.
Sie ihrer intellektuellen Not in Zukunft aus Scheißhäuselpapier zitieren, dann tun Sie es, aber ich reagiere nicht auf Klopapier. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, sondern in dem Fall auf die Expertise der Arbeiterkammer.
Gut, okay.
Zweiter Punkt. Zweiter Punkt.
Diese Aussage ist gerichtlich erlaubt.
Zweiter Punkt. Ja, Scheißpapier heißt Scheißhäuselpapier oder was? So, aber das würde ich niemals sagen. Das macht nur der Florian Klein.
Machen wir weiter.
Nächster Punkt. 7 Minuten 36.
Sie haben jetzt die Hälfte. 7 Minuten
36. Zweiter Punkt. Wir haben durch eine Steuer- und Wirtschaftspolitik in dem Land und in Europa gerade die letzten 46 Minuten darüber diskutiert, dass wesentliche Betriebe in Europa und in Österreich entweder in den Westen abgesiedelt sind oder in den Osten. Sie beide, du und er, bejammert über 46 Minuten, dass uns jedes Talent, jedes kreative, erfolgreiche Unternehmen die letzten 46 Jahre entweder in die USA oder in den Osten Europas bis nach China abgewandert sind. Der Hintergrund, und auch nicht mehr zurückkommen, und wir in Wahrheit in Europa wirtschaftlich ausgeräuchert sind. Ja. Komplett. Big Tech in den USA fliegt uns um die Ohren, E-Mobilität in China fliegt uns um die Ohren. Und das sind in Wahrheit europäische Ingenieure, europäische Facharbeitskräfte, die abgewandert sind. Warum? Weil sie nicht mehr 52% Steuer und Abgaben zahlen wollen.
Das ist
die Antwort, Blödsinn. Die Antwort, nein, jetzt rede ich, die Antwort jener, die alle bereits vertrieben haben, ist nicht bei den horrenden Ausgaben von 24 Milliarden Euro nachzuschauen, wo wir ein Ausgabenproblem zu haben, sondern die verkürzte Antwort ist, wir zerstören weiterhin den Wirtschaftsstandort, wir verjagen weiterhin Betriebe, wir verjagen weiterhin Arbeitnehmer, indem wir neue Steuern einführen und neue Steuern die Menschheit weiter belasten. Das sieht Herbert Kickl anders, okay? So, der sagt, wir haben ein Ausgabenproblem, spart 6,4 Milliarden ein oder will es einsparen durch einen Brief nach Brüssel, weil Ampelverhandlungen von Neos, Grün und Rot, wie Sie am Anfang der Sendung heute gesagt haben, die haben nichts zusammengebracht, über Milliarden Schäden in 100 Tagen in Wahrheit angestellt haben, weil sie nichts getan haben und weil die Wirtschaft wegfloppt und weil die vergangene Regierung der letzten 5 Jahre in dem Bereich auch nichts getan hat. Jetzt sparen Sie einmal ein. Und über alles andere, was dazukommt, ob wir die ORF-Gebühr, die Zwangsgebühr 2026 abschaffen, ob wir die sogenannte als Herdprämie verteufelte Erhöhung des Kinderbetreuungsgelds auf Mindestsicherungsniveau anheben oder ob wir beispielsweise die Bildungskarenz und diese Dinge machen, werden wir dann sehen, wenn sie am Tisch sind. Ganz einfach. In aller Ruhe. Und dann können wir darüber diskutieren.
Gut.
Und ich bin zum Beispiel der Meinung...
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, natürlich.
Ich würde wissen, ist Kickl ein kleiner Trump? Hat Kickl das, was Trump hat? Wird er uns eine ähnliche Regierungserklärung hinzaubern? Und zweitens, wie gut wird Blau-Schwarz?
Herbert Kickl ist kein Trump, Herbert Kickl ist auch kein Jörg Haider, Herbert Kickl ist auch kein Bruno Kreisky. Und da war die Zukunft in der Vergangenheit, die gute Zeit des Bruno Kreisky im Übrigen, an die sich alle Österreicher sehnen, weil sie sagen, unsere Zukunft liegt in der Zukunft.
Unsere Zukunft, ja, unsere Zukunft liegt in der Zukunft,
und
genau.
Und die goldige Ära. Mhm. So, Herbert Kickl ist Herbert Kickl. Und wissen Sie, wo wir Herbert Kickl gesehen haben, wirklich gesehen haben, und zwar gut gesehen haben und gut gehört haben, das war bei dieser Rede in der Pyramide. Und diese Rede in der Pyramide war selbstreflektiert, ehrlich, wahrhaftig und hat in Wahrheit in jedem Satz, in jedem Buchstaben eine Botschaft nach innen an die Partei, aber auch an die Bevölkerung ausgerichtet. Dass es der einfachere Weg wäre, Neuwahlen zu gehen, dass es der einfachere Weg wäre, parteipolitisch weiterhin Opposition zu spielen und die Regierung vor sich herzutreiben, aber dass es die staatspolitische Verantwortung ist, nun dieses Chaos, das uns in ein griechisches Defizitverfahren geführt hat, endlich aufzuklammern. Mhm. Und Herr Dr. Bornmänner, machen wir Folgendes. Wir können über alle diese Maßnahmen gerne diskutieren. Und es werden auch grausliche Maßnahmen kommen. Und ich gebe Ihnen recht, ich werde sehr schwer argumentieren können. Mhm. Aber wissen Sie was? Bitte nicht auf irgendeinem Klopapier oder in dem Fall von Florian Klenk bezeichneten Scheißeisel.
Ich hab was anderes für Sie.
Ja,
wenn
bitte,
Sie
gerne.
Reden wir über die...
Ist Kickl ein kleiner Trump?
Ja, es geht ja nicht nur um Kickl.
Wie gut oder wie schlecht wird Blau-Schwarz?
Ja. Es geht ja nicht nur um Herbert Kickl, sondern es geht ja um die gesamte blaue Partie und das, was sie nachweislich umsetzt, was sie den Leuten verspricht und was sie dann macht. Hier, ganz aktuell, mein lieber Freund Udo Landbauer. Was sagt Udo Landbauer, wie Mario Kunosek auch? Autofahrer, belohnen statt bestrafen. Das ist die Werbung, so wirbt die FPÖ. Und was macht die FPÖ? Der Führerschein wird teurer, die Nova wird angehoben, die Zulassung wird teurer, die CO2-Bepreisung bleibt, den Klimabonus nimmt man uns. Also alles, was irgendwie dazu beiträgt, dass man das Autofahren noch leistbar hat, wird kaputt gemacht, die Pendler werden ausgesackelt, das Autofahren wird verunmöglicht und dann trauen sie sich diese Leute, ihre Freunde, zu sagen, Autofahrer belohnen statt bestrafen?
Also du
wo wird ein Einz... Nein, ich
du hast ja in einem Punkt...
Das ist ein Skandal, also, sondergleichen.
Ich habe letztes Mal schon gesagt, eine kleine Billa-Verkäuferin, ja, die mit ihrem Auto 30 oder 40 Kilometer zur Arbeit fährt, ja, die pfeift ein, weil der wird der Klimabonus von 250 Euro wegnommen, die CO2-Bepreisung darf sie weiter brennen.
Schau, 30 Kilometer sind bei uns im Waldviertel keine Distanz. Das ist völlig normal. Ja. Und wenn die Pflegerin oder die Billerkassiererin von einem Ort zum anderen fährt, dann fährt sie 30 Kilometer in eine Richtung. Ja. Und die 290 Euro übrigens, die sie und die Hälfte davon ihre Kinder bekommen würden, um das zu kompensieren, was sie bei der Heizung oder beim Autofahren mehr zahlen muss, beim Benzin, das würde jetzt weggenommen. Ja. Und die Regierung, der Herbert Kickl und Landbau und so weiter, die stellen sich hin und sagen so, wir nehmen euch jetzt einmal alles weg. Aber wir versprechen euch, irgendwann geben wir es euch wieder. 2026 oder 2027 vielleicht werden wir irgendwas mit ORF machen. Worüber wir gar nicht reden, obwohl wir damit die Wahlen gewonnen haben, ist Corona. Kein einziges Wort. Das ist interessant.
Und das, was mir, das Thema,
nein, es geht, nein, es geht um Versprechen. Es geht um Versprechen. Es geht darum, was verspreche ich vor der Wahl und was mache ich nach der Wahl. Die Freiheitliche Partei ist angetreten als Rächer der Menschen. Sie ist angetreten als diejenigen, die gesagt haben, wenn ihr uns wählt, keine neuen Steuern. Es wurde den Menschen versprochen, nicht auf eurem Rücken wird gespart. Und was passiert? Man stellt sich hin und sagt, ach sorry, jetzt sind wir auch drauf gekommen, dass 6,4 Milliarden Euro im Budget fehlen. Jetzt müssen wir doch euch alles wegnehmen. Erklären Sie mir bitte, Herr Gross, sagen Sie es mir. Warum wird nicht bei den Reichen zugegriffen? Das können Sie nicht argumentieren. Warum muss man den Pensionisten den Krankenversicherungsbeitrag erhöhen? Warum muss man den armen alten Menschen auch noch ein Geld wegnehmen, statt den Reichen? Erklären Sie mir's.
Herr Dr. Bornmänner. Erster Punkt. Über was Sie reden, ist offenbar ein gesamtes Regierungsprogramm, wo Sie Punkte vermissen. Jetzt haben wir aber folgendes Problem, dass das gesamte Regierungsprogramm Mitte Februar erst vorliegt und erst seit gestern in Arbeitsgruppen das Regierungsprogramm ausverhandelt wird. Daher frage ich mich, über was Sie reden, welche Informationen Sie aus den Verhandlungsgruppen haben und ich nicht. So, die intellektuelle Redlichkeit...
Soll ich es beantworten?
Nein. Die intellektuelle Redlichkeit würde gebieten, dass wir uns jeden einzelnen präsentierten Vorschlag in den nächsten Monaten ansehen und dann darüber
diskutieren. Dafür sind wir da.
Das wurde an die EU gemeldet. Das ist veröffentlicht.
Ich halte mich da zurück.
Sie haben gerade vorhin cholerischen
Anfall bekommen. Dass der Klimabonus weg ist und die CO2-Bepreisung bleibt.
Der zweite Punkt ist, es gibt ein Notpaket, das uns davor bewahrt hat, dass wir nicht in das Defizitverfahren der Europäischen Union rutschen und durch Brüssel besachwaltert werden und die Kredite jedes einzelnen Haushaltes in die Luft gehen. Faktum. Mhm. Dieses Notpaket musste geschnürt werden, weil alles, was bisher diese Regierung der letzten 5 Jahre getan hat, haushaltspolitisch und budgetpolitisch vollkommen falsch war. Der sogenannte Klimabonus wurde beispielsweise als Inflationstreiber angesehen, nur damit wir uns einmal verstehen. So, alles, was diese Regierung die letzten 5 Jahre verbrochen hat, hat uns in ein Defizit über 3% hineingebracht und in eine sogenannte Staatspleite. Also das zu verklären, was die Regierung der letzten 3 Jahre gemacht hat, das ist für die
Das ist nicht das Thema.
So, der erste Punkt. Der zweite Punkt, in der ersten Phase gibt es ein Notpaket von 6,3, 6,4 Milliarden, die eingespart sind. Ja, da drinnen ist nicht die Erhöhung der NOBA vorgesehen, sondern das ist die Ausweitung der NOBA für E-Mobilität vorgesehen, Herr Dr. Bornmänner. Und bei der Wahrheit zu
kommen. Nein, da geht es um die Besteuerung.
Herr Dr. Bornmänner,
die Motorsteuer wird angehoben.
Ich habe Ihnen zugehört. Die NOBA geht auf die E-Mobilität über. Jetzt ist mir aber nicht bewusst, dass die Pendlerin aus dem Waldviertel mit einem Tesla um 120.000 Euro gefahren ist. Aber vielleicht,
gibt nicht nur Teslas.
Aber ich kenne auf den Golfplätzen dieser Erde sehr viele Tesla-Besitzer mit E-Mobilität. Ich sage es Ihnen nur. Zweiter Punkt. Im Übrigen, ich zahle mit NOBA, er zahlt mit dem Verbrenner NOBA, Sie zahlen mit dem Verbrenner NOBA. Das heißt, ich würde sagen, das war ein Privileg für eine kleine Gruppe von Autobezieher, die ich nie verstanden habe. Nächster Punkt ist, die CO2-Bepreisung wird fallen. Der Klimabonus wird fallen. Es wird nun zur Stunde bis Mitte Februar ein Doppelbudget 2025, 2026 ausverhandelt. Das, was ich auch nicht verstehe, ist, dass ihr beispielsweise 100 Tage während der sogenannten Schrottampelverhandlung nie davon geredet habt. Wann passiert das jetzt? Wo passiert das jetzt? Jetzt verhandeln die seit 2 Wochen. Jetzt verhandeln die seit 2 Wochen.
Sie haben geweint. Jede Woche.
In 3 Tagen planieren der Budget und ihr redet wieder über ungelegte Eier. Ihr gackert wie die Hände.
Die planieren kein Budget. Die planieren die Pensionisten.
Auch noch immer bin ich im Gespräch. So.
Ja, sie ist alle im Gespräch mit sich selbst, das ist das Problem.
Und jetzt sind wir bei folgendem Thema. Es geht um
Alter, das ist kein Monolog hier.
Herr Dr. Bornmänner, 7 Minuten 36.
Ja, Sie haben schon 20 hinter sich.
Finale ist eh besser, dann ist die Bevölkerung informiert.
Finale
es geht in der Diskussion um die Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge bei den Pensionen von 5,1 auf 6%.
Genau.
So. Das wird dann gestaffelt und dann wird es beispielsweise, ja, aber die Listen ist falsch.
Ach so, ja, alles falsch. Fake News, ja.
Ja, in dem Fall ja.
Fake.
Hören Sie doch zu, dass beispielsweise diese Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge, die offenbar im Raum steht, unbestritten war zwischen der Sozialdemokratie
und deswegen ist besser
der ÖVP.
Und dafür haben wir die FPÖ gewählt.
Dr. Bornmänner und von der Arbeiterkammer unterstützt.
Und dafür wurde die FPÖ gewählt.
Herr Dr. Bornmänner. Schauen Sie, wer so zukunftsvergessen wie Sie lebt. Ich weiß, dass Sie
warum ich?
Keine finanziellen Sorgen
haben. Reden Sie doch nicht über mich. Reden Sie sich um mich als Privatperson. Nein, reden wir über die FPÖ.
Aber es gibt eine Verantwortung für das Staatswohl. Und wenn dieser Staat in griechische Verhältnisse...
Warum nehmen wir es uns so nicht von den Reichen? Herr Groß,
und
unbestritten.
Wird, Herr Dr. Bormänner,
unbestritten.
Wird die nächsten 2 Wochen einen Beitrag der Banken geben.
Das schau ich mal.
Es wird die nächsten 2 Wochen
da
einen Beitrag der Energiekonzerne geben.
Ja.
Und warten wir die 2 Wochen ab, bis es am Tisch liegt.
Herr Groß,
und dann können wir
hören Sie zu. Also, ich möchte einen Satz noch dazu sagen.
Auf,
aber ich möchte...
Was es alles
aber der Punkt ist... Warte mal kurz.
CO2-Betreuung,
Beitrag der Banken. Und dann in einem halben Jahr hören wir, wir sind draufgekommen, das ist doch ein bisschen größer. Ja. Nein, der Punkt ist ja folgender. Die FPÖ hat sich's ganz leicht gemacht. Sie hat eine Meldung nach Brüssel gemacht und hat dort ganz spezifische Sachen reingeschrieben. Sie hat zum Beispiel es geschafft, reinzuschreiben, wir werden das und das und das anheben, was zulasten der Pensionisten, der Pendler und so weiter ist. Sie hätte auch reinschreiben können, wir nehmen den reichsten Menschen in Österreich einen Solidarbeitrag von 5% weg. Dann hätten wir das Budget sofort saniert gehabt. Da hätten wir auch nicht reinschreiben müssen, wann wir es machen und wie wir es machen, weil das steht da nicht drinnen. Aber was sie geschafft haben, deswegen ist es kein ungelegtes Ei, sie haben der Europäischen Union gesagt, so werden wir das Budget sanieren. Pensionisten, Arbeitende, Pendler, da werden wir uns das Geld holen. Sie werden sogar den Waldfonds werden sie einstreichen, Biodiversitätsmaßnahmen zur Klimabekämpfung, alle möglichen Sachen werden gestrichen, bis ins Kleinste. Nein, lass mich ausreden. Bis ins Kleinste. Detail
also ein
steht
Horror,
da drinnen.
Eine Horrorregierung.
Nach Zukunft vergessen bis zum geht nicht mehr. Und ich verstehe nicht, und Sie können das nicht rechtfertigen. Sie hätten auch reinschreiben können, wir zwingen die amerikanischen Digitalkonzerne ein bisschen was von ihrem Umsatz in Österreich auch in Österreich zu lassen. Das haben Sie auch nicht reingeschrieben. Warum nicht, Herr Groß?
Oh ja, das kommt. Das wird,
ja, das wird kommen, aber es steht da
drin. Herr Dr. Bormänner, schauen Sie, und jetzt, wir merken wieder, wir diskutieren auf 2 verschiedenen Ebenen. Ich versuche es noch einmal zurückzubrechen. Das, was wir derzeit gesehen haben auf dem einen Blatt Papier, ist die notwendige Erstdefiziteinsparung von 6,4 Milliarden von 24 Milliarden. Wir haben keinen einzigen Budgetvorschlag ausverhandelt. Wir haben das Doppelbudget noch nicht gesehen. Das Einzige, was getan werden musste an diesem sogenannten Freitag vorige Woche, war bis um 12 Uhr nach Brüssel, dass ein Notbudget, eine Noteinsparung zu schicken, die im Ausmaß des Gesamtbudgets ca. 5% einnimmt, um am Freitag zu Mittag durch den ECOFIN-Beirat das zu verhindern, dass uns die Europäische
Union... Haben wir verstanden, Herr Groß.
Dass uns die Europäische Union...
Ich hätte nicht die Pensionisten zahlen lassen.
Dass uns die Europäische Kommission Finanzkommissäre aus Brüssel
schickt
und uns die Budget...
Ich habe verstanden.
Aber nein,
jetzt
ein Punkt.
Also ein Regierungsprogramm kommen.
Ein Punkt. Das möchte ich zum Regierungsprogramm sagen. Der Herr Dr. Bormänner hat jetzt Folgendes gesagt. Die FPÖ hat es sich ganz leicht gemacht.
Ja, aber sehr.
Das ist komplett falsch.
Ach so.
Wissen Sie, was ganz leicht gewesen war? Ja. Der Bundespräsident gibt dem Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag nicht. Der Bundespräsident lässt die Freiheitliche Partei, den Wahlsieger und Herbert Kickl 100 Tage ausrutschen. Der Bundespräsident und Karl Nehammer verantworten, dass die Ampelverhandlungen in die Luft gehen. Der leichteste Weg wäre gewesen für Herbert Kickl zu sagen, danke Herr Bundespräsident, danke Herr Nehammer, damit werden die Karten neu gemischt.
Es hätte
das
nichts
ist
braucht,
der leichte Weg.
Muss man dazu
am Ende hätte die Freiheitliche Partei, am Ende hätte die Freiheitliche Partei und wird sie auch, wenn die, wenn die jetzigen Koalitionen scheitern, eine Prozentziffer von 35 bis 38.
Sie haben ja gesehen, was im Burgenland passiert ist.
Schauen wir ins Burgenland. Der liebe Gerhard Groß sagt uns, bei Neuwahlen die FPÖ
40%.
35 bis 38% machen. Da müssen wir jetzt kurz einmal ins Burgenland schauen.
So ist es.
Weil dort sind es nur 23 geworden.
Und warum, knapp 23.
Warum es nur 23% werden, das wird uns in der Sendung unzensiert, auch wenn jetzt eine kurze Werbezensur kommt, dann unzensiert der Gerhard Groß erklärt. Warum hat die FPÖ im Burgenland, nicht höher gewonnen? Wir sind gleich wieder da.
Das ist unfassbar.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Hier sind wir wieder und das Thema ist schon vorgegeben, denn Gerhard Groß hat uns gerade erklärt, es wäre ganz einfach gewesen für die FPÖ.
Ja, ja.
Neuwahlen am letzten Sonntag und sie hätte zwischen 35% und 38% gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wenn ich das einmal so sagen darf, weil wir haben ja gerade eine Wahl im Burgenland gehabt und da war also von 35% nichts zu merken, sondern nur von 23%. Wie kannst du uns denn erklären, dass die FPÖ 35% bis 38% macht, wenn der extrem populäre Norbert Hofer im Burgenland nur 23% macht und die ÖVP sich überraschenderweise deutlich über 20%, nämlich nur ganz knapp, hinter der FPÖ hält?
Du, es ist für mich immer spannend, einem annähernd 71-Jährigen den Unterschied zwischen Nationalratswahlen und Landtagswahlen erklären zu müssen.
Nein, das braucht man nicht.
Aber weil du gerade dabei bist, ja? Ich möchte dir das Wahlergebnis zur Nationalratswahl vom 29. September im Burgenland buchstabieren.
Ja.
Freiheitliche Partei 28,8, Sozialdemokratie 27,0, Österreichische Volkspartei 24%.
Genau. So, der Spitzenkandidat, noch das der
Spitzenkandidat, der Spitzenkandidat,
buchstabieren Sie auch noch das Ergebnis der
Steiermark. 33% für die FPÖ, ja, und der Rest und der Ferner liefen bei 26 bis 20.
Genau.
So, und jetzt möchte ich dir etwas dazu sagen. Der Spitzenkandidat,
nein,
wir sind bei keinem Kreuzworträtsel.
Ja. Oh, ja.
Der Spitzenkandidat, Herr Buchstabierer, der Spitzenkandidat der Sozialdemokratie bei der Nationalratswahl war der Herr Babler im Burgenland, realisierte er 27%. Der Herr Spitzenkandidat bei der Landtagswahl der Sozialdemokratie im Burgenland war der von dir so geschätzte, verehrte und geliebte Hans-Peter Doskozil, Uhudler und er realisierte knapp 47%.
Genau.
Der von dir nicht geschätzte Herbert Kickl hat im Burgenland 28,8% realisiert. Der von dir sehr geschätzte Norbert Hofer 23%.
Aber warum? Der Norbert Hofer war ja...
Und die Österreichische Volkspartei, hat selbst bei der Nationalratswahl im Burgenland noch besser abgeschnitten, bei der Nationalratswahl. Die kaputte Volkspartei als nun bei der Landtagswahl.
Ja.
So, wenn du also jetzt die Landtagswahl von Sonntag vergleichst mit der Nationalratswahl, das kannst du tun, aber ich würde sagen, ich nehme dich dann nicht mehr ernst. Probier's, ich nehme euch nicht mehr ernst. So, das heißt, wenn wir uns die Umfragen zur Nationalratswahl anschauen, dann hat die Freiheitliche Partei derzeit nach wie vor ein Potenzial von 35% bis 38%, Tendenz sogar steigend und nicht sinkend. Die Österreichische Volkspartei fällt gerade um wie ein Besenstiel, siehe Sky-Schild. Darf ich wieder Herbert Kickl monatelange Sicherheitsrisiko bezeichnen?
Nicht im Burgenland.
Der Herbert Kickl hat bei der Landtagswahl in Burgenland nicht kandidiert. Ich weiß nicht, löst dich von deiner Kickl-Phobie, die du hast, dein Kickl-Fetischismus. Der Kickl wird bei der Nationalratswahl kandidieren, wenn es eine gibt, und wird 38% machen. Und der Norbert Hofer hat 23% gemacht. Das ist doch logisch. Jedes Bundesland hat andere Chancen, jedes Bundesland hat andere Ausgangslagen. Und ich muss da ehrlicherweise sagen, die 23% bei einer Landtagswahl waren für Norbert Hofer eh historisch und erfolgreich, zweitstärkste Partei zu werden. So, also. Der leichte Weg wäre gewesen, die FPÖ geht in Neuwahlen und lässt die ÖVP und die SPÖ mit dem Herrn Babler ausrutschen. Hat sie nicht getan. Wir sehen, dass die SPÖ mit dem Herrn Babler nur mehr bei 19% liegt, der Herr Doskozil hingegen bei 46% liegt. So, tut sie nicht, sondern der schwere Weg, der steinige Weg ist, ehrlichen Herzens wahrhaftig zu regieren, Verantwortung zu übernehmen. Und regieren im Sinne von dienen zu verstehen und nicht von herrschen.
Also das ist ein Blödsinn mit Verlaub.
Weil
eine Neuwahl wäre natürlich extrem riskant gewesen.
Warum denn?
Weil man nicht weiß, wer bei der ÖVP gekommen
wäre. Ja, wer wäre gekommen?
Na, vielleicht Sebastian.
Ah, wirklich? Der mit einer eigenen Liste 6% macht,
ja,
und mit der ÖVP
mit
20%. Der so. Von dir so und geschätzte Professor Haselmeier von IFTD, ich
ist da in dem Studio 100-mal schon gesessen, hat kurz vor der Koalitionsverhandlungen mit ÖVP und FPÖ Folgendes zu Wort gegeben. Wenn Sebastian Kurz zurückkommt, 20% bundesweit für die ÖVP, wenn er mit einer eigenen Liste kandidiert, 6%. Jetzt erklär mal, wie der auf 35% kommt. Ich meine, ihr kennt sie alle
nicht recht. Erstens hat er 27% gesagt und nicht 20%, weil ich war selber und habe das Interview geführt. Macht aber nichts, du kannst auch nicht rechnen. Macht nichts.
Ja.
Immer Zahlen.
Na, Basti, fantastisch. Tramst du immer
aber
von Basti?
Es wäre ja auch denkbar gewesen, kurze dass Frage. Der Herr Toskonsin für die noch, SPÖ...
Jetzt habe ich eine Frage.
Ich habe nie eine Liebe
stimmt,
gehabt.
Stimmt, dass das auf dem Nachkasterlerbüdel von Sebastian Kurz steht?
Bei dir. Bei dir stand es ein Jahr, wie man weiß. Bei mir nicht, kann ich dir versichern. So, also, es wäre aber auch denkbar gewesen, dass bei der SPÖ zum Beispiel ein Toskonsin plötzlich kommt und antritt. Auch das wäre denkbar gewesen. Ja? Also, das war alles andere als eine gemahte Wiese. Und der angeblich so steinige Weg des Regierens ist der einfachste, weil jetzt eine kaputte ÖVP abzuräumen mit einem Regierungsprogramm, das ist ja wohl
natürlich
relativ einfach.
Könnte es eine freiheitliche Alleinregierung
mit
werden.
Einer Neuwahl.
Über was reden wir jetzt? Über die Burgenlandwahl oder über die Koalitionsverhandlungen?
Jetzt reden wir zuerst einmal über die bestehende Chance einer angeblich so steinigen und fürchterlich schwierigen
Der größte Brocken ist das Budget. Der größte Brocken waren die 6,4 und der weitere Brocken wird mit der Einsparung von 14 Milliarden kommen, bis wir die 20 Milliarden realisieren. Ob sich das ausgeht, weiß ich nicht. Die ÖVP hat mittlerweile erkannt, dass all das, was im Wahlkampf versprochen war, falsch war. Sky Shield ist mit heute gefallen. Sky Shield, wofür man Herbert Kickl mit der Gegnerschaft zu Sky Shield als Sicherheitsrisiko bezeichnet hat, erklärt heute die Frau Tanner, ist
haben
keine Koalitionsbedingung, ist erledigt. So, das war aber Kernforderung der ÖVP. Dann sehen wir in allen anderen Bereichen, Asyl werden wir es sehen, aber auch in der Migrationspolitik, in der ganzen Integrationspolitik, da wird die ÖVP, wird ihr nichts anderes übrig bleiben, als auf die FPÖ einzuschwenken. So. Und auch in einem Bereich wird sie es erkennen müssen, wir werden alle in Österreich, also auch die Banken, also auch der ORF, also auch die Energiekonzerne, ihren Beitrag zur Sanierung des
Also bei den Banken bin ich gespannt, weil Raiffeisen hat bekanntlich schon die Ampel zum Sturz gebracht. Gut. Aber bitte, jetzt bist du dran. Ja, also jetzt erklärst du uns das Burgenland-Ergebnis, weil wir das
nicht
diskutieren.
Ja, nicht nur.
Wieso hat die FPÖ im Burgenland nicht mehr gewonnen? Sondern Anführungszeichen nur 23%, was beachtlich genug ist, weil es ist 2,5 Mal das letzte Ergebnis. Und wieso hat Toskonsin dort noch 46% gemacht, was mehr Minus ist, als der Babler in allen anderen Bundesländern gemacht hat, aber immerhin 46%, wovon die Roten ja nur träumen können, vermutlich auch in Wien nur träumen können. Warum ist das so, lieber Sebastian?
Schau, Norbert Hofer ist angetreten mit dem Spruch, ich kandidiere nicht, um Zweiter zu werden. Das heißt, es war vollkommen klar, er stellt den Landeshauptmann Anspruch. Und wenn man dann nicht einmal die Hälfte der Stimmen bekommt, die der Erstplatzierte bekommt, dann ist das einfach eine peinliche Niederlage. Das muss man so sehen. Nicht gemessen an der Verdoppelung seiner Stimmen, sondern gemessen an seinem eigenen Anspruch. Es ist auch im Hinblick darauf, was ich aus der Bundes-FPÖ immer wieder höre und gehört habe, nämlich die mächtige blaue Welle, die alle aus dem System hinfortspülen wird.
Steiermark
zum Beispiel, Oberösterreich zum Beispiel, wo überall die gleichen Leute, gegen die man kandidiert hat und von denen man versprochen hat, uns zu befreien, jetzt wieder drin sitzen. Also es ist ja beeindruckend und ich nehme an, im Burgenland wird auch die FPÖ den Steigbügelhalter für Norbert Hofer, für Hans-Peter Doskozil machen, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber ich finde es halt peinlich, im Vorhinein immer zu sagen, dass man wird alles beenden und am Schluss spart man bei den Pensionisten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Deswegen ist die Bundesebene mit der Burgenland-Ebene total wichtig, auch gemeinsam zu reflektieren. Die Menschen haben jetzt eines gelernt. Die FPÖ hat diesen Auftrag angenommen. Das Erste, was sie macht, wo sie tatsächlich eine Weiche stellt, ist der Zettel nach Brüssel. Auf dem Zettel nach Brüssel hätte draufstehen können, wir nehmen den Reichen 2 Milliarden weg, wir nehmen den Konzernen 2 Milliarden weg, wir nehmen denen 2 Milliarden weg und so weiter. Aber nein, was steht drinnen? Wir werden uns bei den Pendlern, bei den Pensionisten, bei den Kranken, bei den Armen, dort werden wir uns bereichern. Und das ist etwas, das finde ich unlauter. Und ich glaube, ganz viele Menschen, selbst diejenigen, die aus Wut und Verzweiflung die FPÖ
FPÖ gewählt haben. Und ich sage dir, ich verstehe diese Menschen. Und seit meinem Auftritt in der Lugner City, für den ich wirklich dankbar bin und die Gespräche danach, verstehe ich es doch mehr, weil da sind die Leute zu mir gekommen, massenweise, und haben mir ihr Leid geklagt und haben mir erzählt, wie enttäuscht sie sind von der Sozialdemokratie, von der Volkspartei, von den Grünen und so weiter. Und dass sie in ihrer Wut und Verzweiflung die FPÖ gewählt haben, aber dass sie entsetzt sind, dass das Erste, was sie hören, was die FPÖ ankündigt, das ist, dass sie sich bei den Autofahrern holt, bei den Pensionisten holt, bei den Mindestsicherungsbeziehern holt, bei den Arbeitslosen holt und so weiter. Das macht die Leute...
Du meinst allen Ernstes, dass das im Burgenland bereits eine Denkzettelwahl für Kickl war und dass er nur deshalb 23% für die FPÖ, also für Hofer, bekommen hat, weil er hier schon...
Zwei Dynamiker.
Du meinst, sonst wären die bei 30% gewesen.
Ich glaube, es gibt zwei Faktoren, die hier reinfallen. Einerseits der Bundestrend, nämlich wenn man die Menschen verarscht, dann werden sie es bei den Wahlkabinen zum Abstimmung bringen. Und deswegen fürchte ich mich vor Neuwahlen nicht, weil wenn die jetzt zur Wahl gebeten werden, die Menschen, da werden es der FPÖ einen ordentlichen Denkzettel mitgeben. Und das andere ist, wir haben mit Hans-Peter Doskozil im Burgenland jemanden, der eine echte sozialdemokratische, manche meinen sogar sozialistische Wirtschaftspolitik macht.
Eine Alternative
Er macht eine echte linke Wirtschaftspolitik. Der sagt, wenn in eurem Ort kein Bus mehr fährt, weil das private Busunternehmen sagt, es rechnet sich für mich nicht, dann stelle ich selber Busfahrer ein und sorge dafür, dass da wieder einer durchfährt. Er sagt, wenn der Strom bei euch zu teuer ist, dann sorge ich durch eine Energiegemeinschaft in Burgenland dafür, dass der Strom verlässlich billig bleibt. Das ist das, was Hans-Peter Doskozil gemacht hat. Und das kotieren die Leute.
Versprochen.
Zum Teil hat er es ja auch schon gemacht. Also bei den Busfahrern zum Beispiel, das hat er schon gemacht. Und wenn es zum Beispiel um die Pflege von Angehörigen geht, das hat er schon gemacht. Oder wenn es sogar um die Landwirtschaft geht, das hat er schon gemacht. Das sehen die Leute in den letzten Jahren.
Bis jetzt er hat 200.000 Sektflaschen gekauft.
Das hat er auch gemacht. Ja. Aber ich glaube, die munden sehr gut. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist der. Der Doskozil macht das, und da muss man wieder den Bruno Kreisky nehmen, weil diese alte Maßnahme von ihm hat Zukunftspotenzial. Er sagt, was juckt mich ein paar Millionen Euro an Defizit mehr, wenn ich dadurch sicherstellen kann, dass keiner deppert drei Stunden in Grammat Neusiedl warten muss, dass der Bus daherkommt. Und das ist genau mein Verständnis von Politik.
Das Wahlergebnis war ein Protestvotum gegen die FPÖ und ein klares Votum, dass wenn es so eine Horrorregierung gibt, die den armen Pensionisten das Geld aus der Hose sackelt,
aber
dass dann jemand wie Doskozil gewählt
wird. Das ist der entscheidende Punkt, Wolfgang. Das funktioniert nur, wenn du den Menschen eine Alternative bietest. Es wird so lange auf Bundesebene der Herbert Kickl die gesamte Wut und die gesamte Frustration von denen, die noch zur Wahl gehen, weil es die FPÖ-Wähler, die Frustrierten, die gehen ja dann nicht hin und wählen wen anderen, die bleiben zu Hause. Aber von denen, die hingehen, die werden ausschließlich weiter Herbert Kickl wählen, als letzten Strohhalm vor dem Ertrinken, also ich möchte, solange sie jemanden haben,
der hat in der Zwischenzeit einen Lachkrampf bekommen.
Nein, ich möchte ein bisschen was zurechtrücken, ja, vielleicht, ja, in der Analyse.
Bitte nicht nach rechts rücken.
Von der Lugner City, ja, da waren sehr viele Menschen, die von ihnen regelmäßig beschimpft worden sind.
Die nachher alle bei mir
waren. Es war genau eine Frau, die für sie applaudiert hat von 450, der Rest hat bei jeder ihrer Wortmeldung Buh gerufen. Danach hat es Selfies gegeben und es haben sich rund um sie exakt 14 gute Menschen, ehrenwerte
Menschen. 100 Menschen.
14 Menschen.
Ich bin eineinhalb Stunden mit ihnen
14
gestanden.
14 Menschen gesammelt.
Nach 20 Minuten sind sie abgebraust in ihrem Maserati. Ich bin dort geblieben.
Herr Dr. Bornmeiner, dass Sie nicht rechnen können,
ich bin dort geblieben,
wissen wir. Und
das
vielleicht haben
Thema.
Sie beide...
Er hat Gnaden gesagt, vielleicht die haben FPÖ sie beide hat in Burgenland, genau, eine vor den Puck bekommen. Stimmt
vielleicht
das?
Haben beide,
ja, aber dann Gnaden, reden Sie über die Sache. Okay?
Vielleicht haben beide die Gnade, mich ausreden.
Ja, aber die Lugner sind interessiert.
Vielleicht haben beide, ich fange jetzt nochmal immer neu an.
Ja, ist
wir können
super.
Die Sendung zwei Stunden. Ich mache es jetzt anders, die erzieherische Maßnahmen. Also, erstens, in der Lugner City sind 14 bei ihm gestanden, verirrte Geister.
Verirrte
die waren
Geister?
Nicht einmal verirrt, sondern die,
verwirrt vielleicht.
Die waren auch dort gestanden, wenn der Idi Amin dort gewesen
ist. Ah, gut.
Problem.
Jetzt beschimpfen Sie Ihre eigenen Wähler.
Das waren aus meiner Sicht anständige Menschen. Ja. Die waren keine verirrten Geister, das nehme ich zurück. Ach, die so einfach einmal so einen Menschen wie Sie kennenlernen, ja, wollten. Aha. Und von den 450 haben... Ja, ist ja wurscht. Sei es drum.
Gut.
Diese Menschen, die in der Lugner City gestanden sind, haben von Ihnen am Freitag gehört, dass Hans-Peter Doskozil und die ÖVP gewinnen wird und die FPÖ im Sinkflug sein wird.
So ist es.
Am Sonntag hat sich dann Folgendes abgespielt. Die Freiheitliche Partei und der Norbert Hofer hat knapp 15 Prozentpunkte dazugewonnen. Plus.
13.
von
ist ja auch knapp 15,
von
ja. 13, 15,
von 8,6 ja, ja. auf 23,1.
Ja, ja. 9,6.
Ja. Wurscht.
Wurscht, alles wurscht.
Völlig ich würde mal sagen, selbst wenn wir uns jetzt auf das einschwenken, von 9 auf 23 Prozentpunkte verdoppelt eine knappe Verdreifachung, oder? Ist das so?
Zweieinhalb Mal.
So, also zweieinhalb Mal. Okay? Nein, man kann alle schlecht reden.
Aber das Duell, Herr Gross.
Wisst ihr, was ich nicht verstehe?
Aber das war nicht das Thema.
Wisst ihr, was ich nicht verstehe?
Das Thema war, hätte es 30% ohne das Pensionssparpaket
kann man Wahlen analysieren und kommentieren? Kann man. Aber es gibt Zahlen und Fakten und Zahlen lügen nicht. Die Freiheitliche Partei hat von 9 auf 23% gewonnen. Sozialdemokratie,
10 auf 23.
Die Sozialdemokratie hat von 50 auf 46 verloren und die ÖVP ist von über 30 auf 22 gerutscht. Die Grünen sind gerade unter Minderheitenschutz bei 5% und spielen im Burgenland keine Rolle mehr. Die Neos haben es nicht einmal in den Landtag geschafft. Der einzige Wahlsieger des Tages, und zwar fulminante, ist Norbert Hofer.
Unbestritten.
Und die Freiheitliche Partei.
Unbestritten.
Passt, wenn man das einmal unter so Streit gestellt hat.
Die Frage ist, hätte sie mehr gewonnen, wenn Kickl nicht an der Regierung wäre?
Der Dr. Bornmähner war
Erster wollte er werden.
Der Herr Dr. Bornmähner,
er wollte Erster werden.
Der Herr Dr. Bornmähner ist doch peinlich. Der Herr Dr. Bornmähner war ja der Meinung, der Norbert Hofer hat 2/3 seiner Wähler verloren. Ich wollte es ja nur ein bisschen korrigieren. Die ganze
nein, ich sage nur, Norbert Hofer hat gesagt, er möchte Erster werden. Als
hätte die FPÖ den größten Misserfolg aller Zeiten im Burgenland eingeholt.
Das ist halt schon peinlich, wenn man sagt, man möchte Erster werden.
Historisch, seit 1945, es ist nicht einmal das Haider-Ergebnis getoppt. Es ist nicht einmal das Ergebnis der Regierungsbeteiligung 2000 und der Rispasser in Burgenland getoppt, was nun Norbert Hofer und im Übrigen Herbert Kickl zusammengebracht hat. Und jetzt zu deiner Frage. Hätte Norbert Hofer 30% erringen können oder 35% oder 36%? Ja. Ich weiß nicht, wer das jemals in die Arena geworfen hat.
Oder zumindest
Norbert Hofer hat gesagt, er will Erster werden.
Dann oder zumindest die 28%
von der Nationalratswahl. Dann würde ich Folgendes sagen. Dann würde ich Folgendes sagen. Man wendet sich ganz warm an Norbert Hofer und fragt ihn, warum er sich vor der Wahl diese Latte eines absehbaren Erfolges so hochgehängt hat, dass ihr zwar quasteln heute, da herinnen, aus einem fulminanten Erfolg einen Misserfolg machen wollt.
Ja,
eigentlich seid ihr ja...
Die Frage ist, ob mehr drinnen gewesen wäre. Das ist die Frage.
Schau, es wäre aus meiner Sicht 23,1% ist sensationell. Es wäre aus meiner Sicht 25-26% drinnen gewesen. Ja,
ohne Kickl.
Kickl hat im Burgenland 28,8 gemacht.
Eben.
Zwei Monate vorher. Ja. Also vielleicht mit Kickl, wären es vielleicht 30 sogar geworden. Es geht
aber ohne seine Pensionskürzung.
Auch nicht, ganz im Gegenteil. Das werden wir auch bei der niederösterreichischen Gemeinderatswahl sehen. Weil ihre Lügen ins Leere laufen. Aber was anderes. Ich glaube, dass der Norbert Hofer einen einzigen Fehler in dem Wahlkampf gemacht hat. Der hat einen fleißigen Wahlkampf gemacht, sehr ruhig, sehr seriös. Aber der Fehler war, vor der Wahl anzukündigen, er bastelt als potenzieller Zweiter, von dem auszugehen war, mit einem Dritten, nämlich mit der ÖVP, die keiner will, eine Koalition gegen den Ersten.
Richtig.
Und ich glaube, dass das keine intelligente Aktion war. Und ich glaube, da hat er in Wahrheit am Ende für den Hans-Peter Doskozil selbst Wahlmotivation und Wahlmobilisation betrieben. Und das Zweite war, er hat in Wahrheit auch die ÖVP exkulpiert mit der Nummer, weil die waren unter 20% gerutscht und der Doskozil war bei 44-45% gelandet und hätte mit seinen Quasteln vom Scheißplot da drüben nicht den großen Erfolg abfeiern können. Nur bei der Gelegenheit. So. Das Thema, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, dass es, ich habe es gestern gesagt bei der Eva Schütz, im Übrigen eine sehr angenehme Diskussion jeden Montag, kann ich nur empfehlen, das mehr zu schauen als am Dienstag. Nein, wirklich, weil es angenehm ist. Weil
da ich moderiere beide.
Sprechen also Erwachsene beides miteinander. Ja, aber du haltest dich da immer zurück, du bist immer von der Eva Schütz so geflasht und bist du so ganz ruhig, schaust andächtig, sie an, deine Augen glitzeln. Das finde ich in Ordnung, das ist eine ganz lustige Geschichte.
Wollen Sie nicht ganz rüberwechseln?
Wie wieder?
Wollen Sie sich ganz rüberwechseln?
An sich, wenn wir das jetzt klären,
das kann, letzte Mal, das letzte Mal wollten Sie schon ausstehen und sind aber immer noch hier.
Wenn er sich bereit geht, ich gehe auf Montag.
Ich wäre froh, wenn
ich
Sie gehen.
Ich lasse das alleine mit ihm.
Ich freue mich. Wir beide.
Wir sollten ihn am Dienstag moderieren lassen und ihn setzen mit.
Das ist noch besser. Das finde ich super. Wenn er dann die Pfeifen hält, finde ich es großartig.
Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass in Burgenland tatsächlich keine Wendestimmung war. Das heißt, die große Abrechnungsstimmung mit Hans-Peter Doskozil war nicht. Und zwar warum? Weil Hans-Peter Doskozil keine sozialistische Politik vertreten hat wie Andreas Babler, Herr Dr. Bornmähner, sondern weil Hans-Peter Doskozil, und das sagen alle politische Beobachter, dasselbe macht, was Jörg Haider, der freiheitliche Parteichef, in Kärnten als Landeshauptmann gemacht hat. Wie beispielsweise in Kärnten die Energiepreise 2006 in die Höhe gegangen ist,
also
ist
hergegangen
und hat die Landestankstelle
eröffnet.
Ganz einfach.
Herr Groß, Hans-Peter Doskozil war nie bei irgendwelchen Diktatoren und hat dort Benzingeld reingeholt. Hans-Peter Doskozil hat keine Landesbank in den Bankrott geführt, damit unsere Enkelkinder noch zahlen müssen.
Dünnes Eis!
Nein, das hat nicht
dünnes
der Hans-Peter Doskozil. Das hat nicht
der Hans-Peter Doskozil. In seinem Bundesland.
Dünnes Eis!
Also entschuldige, es gibt einen riesen Unterschied zwischen... Es gibt einen riesen Unterschied zwischen demjenigen, der bei Saddam Hussein und Muammar Gaddafi am Schoß gesessen ist, damit er billiges Benzingeld bekommt, und am Hans-Peter Doskozil. Zu sagen, dass der Hans-Peter Doskozil das macht, was der Jörg Haider in Kärnten gemacht hat, ist eine Frechheit.
Ja. Herr Dr. Bornmähner, wissen Sie, auf wessen Schoß Muammar Gaddafi wirklich gesessen ist?
Ja, Bruno Kreisky,
von Bruno Kreisky.
So, wir sind beim Schluss
dieser Runde. Und deswegen gibt es im Bundeskanzleramt, wurde Panzerglas eingebaut, weil Yassir Arafat und Muammar Gaddafi empfangen hat. Warum? Weil er gesagt hat, der alte Bruno, komm Muammar auf meinen Schoß.
Einen flammenden Appell für Hans-Peter Doskozil.
Und für die burgenländischen Bank.
Mehrfach.
Na wirklich, toll.
Wäre Hans-Peter Doskozil der bessere SPÖ-Chef, müsste man nach dem Burgenland-Ergebnis konsequent in der SPÖ ziehen und sollte Doskozil da eine Rolle spielen.
Ja.
Bitte, Sebastian.
Also ich glaube, dass es unbestritten ist, dass einer von drei sozialdemokratischen Landeshauptleuten auf Bundesebene in der SPÖ eine Rolle spielen muss. Das tut er ja faktisch auch und das halte ich auch für richtig. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie im Bund gut beraten ist, sich anzuschauen, wie die burgenländische SPÖ das geschafft hat, so ein tolles Ergebnis einzufahren. Ich glaube nicht, dass es an ihm liegt, weil er ist auch, das wollte ich gerade sagen, ich glaube nicht, dass es der Charme der rauen Stimme ist, weil er ist nicht der Bryan Adams, sondern er ist auch nicht der Darth Vader. Also ich glaube nicht, nein, das ist der Wurscht, das ist eher vielleicht ein Mitleidseffekt. Aber ich glaube, dass die Leute den Doskozil gewählt haben, weil er anständige Wirtschaftspolitik macht. Weil, das wissen wir seit Bert Brecht, das Fressen kommt zuerst. Und wenn die SPÖ es endlich schafft, auch auf Bundesebene nicht über Regenbogen-Gehsteige zu sprechen und nicht über irgendwelche Orchideenthemen zu sprechen, sondern endlich über das zu sprechen, was den Leuten wichtig ist, nämlich zu sagen, wir sorgen dafür, dass Pensionisten nicht gespart werden, wir sorgen dafür, dass ein Hackler mehr bleibt, also dann werden sie auch wieder gewählt.
Wäre Doskozil der derzeit bestmögliche SPÖ-Partei? Parteiobmann und Spitzenkandidat, ja oder nein?
Also ich glaube, unter denen, die jetzt gerade zur Wahl stehen, ist er sicher einer, der zu bevorzugen ist.
Gegenüber einer oder der Beste?
Na, was heißt der Beste? Erstens mal hat er ausgeschlossen, auf Bundesebene eine Rolle zu spielen. Nein, sicher ist es interessant.
Beste, ja oder nein?
Leisten Sie einen Offenbarung. Ja. Komm, Uwe! Hallo!
Ist er
Zeit der Entscheidung? Also Judgment Day!
Wissen, dass ein Politiker ausschließt, das zum Grenreiben ist, wenn es
Babel oder Doskozil?
Also bitte.
Das ist hier die Frage.
Genau.
Ich bin der Meinung, dass das Programm von Andreas Babler von dem von Hans-Peter Doskozil nicht weit entfernt ist. Aber die Performance des Andi Bablers ist unterirdisch. Und ich würde dem Andi Babler mal dringend raten, den engsten Kreis um sich herum, angefangen bei den Leuten, die mit den Medien sprechen, auszutauschen und endlich einmal das zu machen, was er angekündigt hat, nämlich Politik für die Menschen.
Wer ist der bessere
Parteivorsitzende? Soll der Babler jetzt bleiben oder wäre es besser, der Doskozil würde kommen?
Ich bin dafür, dass Andreas Babler Bundesparteivorsitzender bleibt und der Hans-Peter Doskozil Vorsitzender im Burgenland. Aber im Übrigen bin ich nicht Mitglied der SPÖ und deswegen gebe ich keine Ratschläge, wenn Sie
also du ganz Doskozil kurz soll keinen bundespolitischen Einfluss spielen.
Natürlich soll er einen spielen, er ist einer von drei Landeshauptleuten.
Ach so, gut.
Aber deswegen muss er nicht
aber
die Partei
er soll
übernehmen.
Nicht
kommt aber nicht.
Doskozil,
nein, er soll nicht.
Doskozil darf nicht Parteivorsitzender.
Nicht darf, so. Nicht darf,
also,
soll.
Soll. Also,
kennen Sie den Unterschied?
Ach so, damit Sie wieder zurückrudern
können.
Man weiß ja nicht, wann man das Ruderbild
gebraucht.
Da kennen Sie sich aus, oder?
Gerald.
Der arme Doskozil. Ich sehe ja schon von da die Schleimspur der roten Nacktschnecke bis nach Eisenstadt runterziehen. Ja, ja. Mit dem Opferstock sagt Genosse Hans-Peter.
Nicht von sich auf andere schließen.
Ich soll sonst kurz sagen. So, ich will jetzt nur noch eine
nicht von sich auf andere schließen.
Wäre Doskozil,
wir machen schon eine Stunde
15
und es ermüdet mich
genau, wäre Doskozil, kein Wunder, so wie du
da herquatschst. Sie haben schon drei cholerische Anfälle gehabt.
Doskozil der bessere SPÖ-Parteichef, ja oder nein? Wäre er der bessere SPÖ-Spitzenkandidat?
Natürlich.
Soll er Andreas Babler ablösen?
Natürlich.
Gut, das war's. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann wirklich...
Naja, ich sage ja, nein. Wenn ihr Frage geht, ja, nein. Kurz, Sie Eiern haben wir
noch Schnecken. Groß ermüdet
uns. Wissen Sie, die hat auch keine Rückgrat, die Nachschnecke.
Nicht persönlich angreifen.
Wir diskutieren aber trotzdem noch...
Wer hat hier keine Medaille? Vielleicht kriegt er Doskozil eine.
Wir diskutieren trotzdem noch... Das war eine sensationelle Ankündigung.
Ja, danke schön.
Ich habe gesagt, vielleicht.
Für Hans-Peter, der wird sie.
Apropos, es gibt ein neues Heider-Buch.
So, also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Werbepause mit einem Mini-Takapo zur Wienwahl. Wir sind noch einmal ganz kurz zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wie immer am Dienstag, weil es so schön ist, noch ein kleines Mitternachts-Takapo mit den beiden Herren. Und das ist spannend, denn seit unserer letzten Diskussion hat sich ein bisschen was getan. Nämlich Michael Ludwig hat die Wienwahl angesagt für 27. April und steigt jetzt in Doskozils Fußstapfen, sagt, ich werde jetzt gegen Blau-Schwarz deutlich über 40%, vielleicht sogar 46% machen. Und ich werde genauso profitieren von dem Grant der Österreicher auf Kickl-Sparpaket und Grauslichkeiten, wie das Doskozil getan hat. Glaubst du das allen Ernstes auch?
Nein. Ich glaube, dass wir in Wien, wir haben jetzt zwei spannende Wahlen vor uns, Niederösterreich in einer Woche und Wien im April. Ich halte es für extrem wichtig, dass die Menschen sich entscheiden, da wie dort wollen sie in ihrer Nachbarschaft einen sozialen Frieden haben? Wollen sie mit ihren Nachbarn, die da wie dort nicht alle in den letzten 10 Generationen aus Österreich kommen, gut zusammenleben? Oder wollen sie eine Gesellschaft haben, wo nur noch gestritten und gespalten wird? Das ist die grundsätzliche Entscheidung, die wir da wie dort haben. Ich glaube, dass Michael Ludwig gezeigt hat, weil das sind die nackten Zahlen, dass wir zum Beispiel, was den sozialen Wohnbau betrifft, in Wien nach wie vor an der Spitze stehen. Ich bin auch der Meinung, dass in Wien einiges schiefläuft, zum Beispiel im Integrationsbereich, zum Beispiel in den Schulen, zum Beispiel in sogenannten Brennpunktbezirken, wo in einer Region weniger Polizisten sind als in Linz, obwohl da doppelt so viele Leute leben.
Wird Ludwig mit dem blau-schwarzen Gespenst die Wienwahl deutlich und mit über 40% gewinnen?
Das ist kein Gespenst, das ist ein Monster. Ja, das eine ist eine Vorstellung, das andere ist eine Realität. Ja? Ja. Also, wir haben das blau-schwarze Monster, das den Menschen die Pensionen kürzen möchte, das die Arbeitslosen zwingen möchte, arbeiten zu gehen und so weiter.
Mit deutlich über 40% gewinnen, ja oder nein?
Ich halte 40% für extrem ambitioniert in der aktuellen Situation, aber ich glaube, sie sind möglich. Beim letzten Mal waren es 41%, also so weit wäre der Absturz nicht, wenn er von 41 auf 40, es wäre immer noch sensationell 40%, muss man ehrlicherweise sagen, weil der Mario Kunosek hat seinen unfassbaren Triumph und Erdrutsch die 35% geschafft.
46%.
Genau. Ja. Aber der Punkt ist der, wir haben in Wien natürlich ganz andere Herausforderungen, als wir es im Burgenland haben, das ist vollkommen klar, Millionenmetropole, die einzige große Stadt in Österreich und das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass Michael Ludwig, weil ich kenne ihn, ich kenne die Wiener Sozialdemokratie und ich kenne die Stadt Wien sehr gut. Ja. Das ist im Vergleich zu anderen Metropolen eine hervorragend verwaltete Stadt und ich glaube, es würde uns schlecht tun, wenn wir Leute wie Dominik Nepp oder Karl Mahrer oder wie die anderen Kandidaten heißen, an die Macht lassen würden, weil die haben bis jetzt in keinster Weise gezeigt, dass sie bessere Antworten haben, außer dass sie Menschen gegeneinander aufhetzen. Wenn ich an die Sprüche der FPÖ in Wien denke, wie war das? Bumerin statt Muezzin, unser Wiener Blut, unser Geld für unsere Leute. Lauter Schwachsinnsager, die in der Vergangenheit gekommen sind, in einer Ära, wo der Heinz-Christian Strache Obmann war und der Herbert Kickl Redenschreiber, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann graust man
vor FPÖ. Ich glaube, der größte Kritiker der Sozialdemokratie in Wien hat gerade in Burgenland 46% gemacht. Und wenn ich mir das Buch von Hans-Peter Doskozil anschaue, stelle ich mir heute die Frage, Herr Dr. Bornmänner, wählen wir am 27. April den Wiener Landtag oder den Gemeinderat oder wählen wir den Logenvorsitz in der Rauensteingasse. Das hat der Hans-Peter Doskozil
auf den Punkt gebracht.
Ja, so der Hans-Peter Doskozil. Hans-Peter Doskozil hat das als großen Vorwurf Richtung Finanzstadtrat und Bürgermeister in Wien gestellt. Wer in Wien in Wahrheit wirklich regiert? Ist es die Rauensteingasse oder ist es ein demokratisch gewählter Gemeinderat?
Ja?
Wer auch immer in der Rauensteingasse dort seine Steinchen klopft. So, das ist einmal der erste Punkt. Ich möchte ja nur Hans-Peter Doskozil.
Was für eine Rauensteingasse?
Der erste Punkt.
Die Freimaurer. Ah, die Bilderberger und die Freimaurer.
Herr Dr. Burmeier.
Die Freimaurer.
Was der zweite Punkt?
Sind auch die Echsenmenschen dabei, oder? Na, warte mal, haben Sie jetzt ernsthaft gesagt, die Freimaurer machen die Politik?
Ja, hat er
gut, gesagt. Gut, für heute gehen.
Hat er gesagt.
Na, wir sehen uns nächsten Dienstag. Ja, weil ich mag nicht
mehr. Du hast nichts zu sagen.
Jedes Mal, ich versuche seit zwei Stunden zu reden. Ich komme vielleicht nächsten Dienstag wieder, aber für heute habe ich es.
Ja, gerne.
Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Spaß.
Super, dann reden wir weiter drüber.
Viert Gott den Zusehern.
So, also gerne. Der ist gescheitert.
Ja, er hat den Fuß gemacht. Er hat den Fuß gemacht.
Er ist gescheitert.
Nach sechs Jahren. Ja, ich verstehe es auch. Drei cholerische Anfälle.
Ja, genau. Du wolltest am Schluss noch was sagen zur Niederösterreichwahl. Ja. Und dann ist es aus für heute.
Ich glaube, der Punkt ist, da wie dort, in Wien wie Niederösterreich. Wir erleben eine freiheitliche Partei, die extrem angriffig ist. Ja. Wir erleben ja, dass in Niederösterreich zwischen ÖVP und FPÖ die Fetzen fliegen. Da werden sich ja furchtbare Sachen ausgerichtet. Und ich glaube, dass man differenzieren muss, genauso wie man in Niederösterreich ja nicht die Bundespolitik wählt, sondern man wählt den Bürgermeister, die Bürgermeisterin, den Gemeinderat. So wählt man in Wien ganz genauso seine Vertretung auf lokaler Ebene. Und ich glaube, es wäre gut und wichtig, dass die Menschen nicht vergessen, dass man dort, wo man lebt, im Idealfall keinen Krieg anzettelt. Also, diesen Gedanken
das heißt, in Niederösterreich soll alles bleiben, wie es ist. Anyway.
Ich glaube, in Niederösterreich gibt es gute sozialdemokratische viele, Bürgermeister, ÖVP-Bürgermeister.
Es wird mit einem Erdbeben enden, glaubst du nicht? So,
glaube nicht.
Also, Gerald Groß hat das Handtuch geworfen, der ist uns zusammengebrochen, aber weil es ihm zu lang war in dem Alter, dem fortgeschrittenen Alter, kann man das teilweise.
Er muss auf seine Gesundheit achten.
Nicht mehr durchdrucken. Ja. Du bist in Hochform heute gewesen. Anyway, gut. Wunderbar, ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht, obwohl Ihnen der Gerald Groß da umgekippt ist am Schluss. Nächsten Dienstag wird er hoffentlich wieder mit Mund-zu-Mund-Beatmung hier im Studio vertreten sein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. War ein spannender Dienstag von Trump bis Michael Ludwig und Hans-Peter Doskozil haben wir alles durchdiskutiert. Danke fürs Zuschauen und jetzt gute Nacht.